Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Willkommen zum Honigdachs, Folge 97 und zwar schon wieder recht schnell und ihr wisst, es sind immer noch...
Das war hart.
Oh, ist das legal?
Keine Ahnung, jetzt ja. Nee, es kam ja die Frage, wo dieses Los Wochos herkommt.
Das ist für die jungen Leute, die das noch nicht erlebt haben.
Ich glaube, es wurde nochmal aufgelegt wieder. Wir verraten jetzt nicht genau die Quelle, aber es wurde 2013 nochmal aufgelegt. Ja. Vielleicht auch seitdem nochmal.
Aber in meiner Schulzeit gab es das schon.
Ne? Ja, ja.
Da haben wir noch Los Wirtshaus geschnupft.
Okay, ihr seht, es geht mit guter Laune los. Hallo Stefan übrigens.
Hallo Friedemann.
Du bist ja wieder dabei und heute zwei Gäste gleich direkt vor Ort. Hallo Freak.
Hi.
Und hallo Christoph.
Leitreiter.
Hallo. Egal wie.
Okay, du warst schon mal bei uns. Freak, du bist neu im Honigdachs, aber wir haben uns schon regelmäßig getroffen. Wir waren auch zusammen in El Salvador.
Genau.
Und worüber wir heute reden wollen, das erklären wir gleich. Wir machen erstmal noch eine kleine Rekapitulation der letzten Folge, die wieder auf buntes Feedback gestoßen ist, unsere Rentenfolge. Es gab ganz lustige, eigentlich gab es zwei Pole. Die einen haben es gefeiert und die anderen haben gesagt, oh, die Folge kann weg. Aber ganz kurz, der beste Kommentar, der kam, das beste Feedback war, huhu, sag mal, hast du in der letzten Honigdachsfolge unseren Podcast erwähnt? Ich bekomme seit gestern echt viele Satz geschickt.
Nice.
Das ist mein Whisky-Podcast-Freund gewesen, den ich, da habe ich gesagt, da könnte man ja mal reinhören und es hat offensichtlich gut funktioniert und er war ganz positiv überrascht.
Großartig, vielen Dank, liebe Zuhörer.
Ja, das ist, ich meine, man sollte eh auch Podcasts mal empfehlen außerhalb der Bitcoin-Bubble und wenn die dann Value-for-Value-Satz nehmen, finde ich das, ich finde immer noch, das ist eine der besten Anwendungen oder eine der zugänglichsten Anwendungen. Mhm. Und
wer hat den nicht, den Whisky-Podcast-Freund? Ja.
Ja, aber vielleicht sollte man da auch so eine Kultur des Podcasts empfehlen, entwickeln, wo es darum geht, einfach Podcasts, die auch dieses Feature schon benutzen, die aber vielleicht außerhalb dieses Bitcoin-Spektrums sind. Kennt ihr welche zufällig?
Ehrlich gesagt nicht, nee.
Ich höre auch nicht so viel Podcasts.
Nee. Die ich höre, die haben das sicher nicht, nee.
Okay. Ansonsten ist diese Folge jetzt wieder, riecht weniger nach Linoleum. Und wir haben die beigen Hosen wieder ausgezogen, was uns vorgeworfen wurde.
Heute haben wir alle Wizard-Kostüme an.
Heute haben wir Wizard-Kostüme an.
Er lügt.
Unsichtbare. Gesponsert von Uderic.
Genau. Das sind unsichtbare, genau.
Ich hatte noch kurz überlegt, ob die letzte Folge, ob man dieses ernste Thema hätte mehr ironisch sprechen müssen. Aber ich dachte eigentlich nicht, denn diese Folge, die wir jetzt haben, ne, wir können voller Vorfreude sagen, es wird auch wieder um Katzenbilder und Memes gehen und allerlei buntes Zeug und
Verschwörungen und
Kontroverses.
Shitcoins vielleicht?
Genau, Shitcoins.
Shitcoining.
Do you want to trade some Shitcoins?
Yeah.
Come on, let's go and play.
Schließ es mir an die Venen an.
Open up that wallet now and send those coins away.
Wer will mitsingen? Also kommen wir mal, steigen wir doch direkt ein in das Thema dieser Folge. Ich habe es mal ein bisschen provokant genannt, Next Level Bitcoin Shitcoining.
Yes.
Provoziert euch das?
Ach, ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo mich das provoziert hat. Ich wurde schon so oft der Shitcoiner genannt in den letzten Monaten. Ich glaube, ich bin drüber weg. Ich weiß nicht, wie es bei dir früher.
Ja, so ein bisschen hat es natürlich einen wahren Kern. Ich habe mir jetzt vorher nochmal den Blogpost von Casey durchgelesen, wo er Runes angekündigt hat. Und da hat er selber nochmal gesagt, 99,9% der fungiblen Token sind generell Scams oder Meme-Coins. Und ja, darum geht es ja jetzt auch.
Ja, ist auch so. Also, wir sind kurz davor, das größte Shitcoin-Casino zu launchen, das Bitcoin wahrscheinlich je gesehen hat. Also nicht wir, sondern in dem Sinne ich und Frag, das Bitcoin-Netzwerk. Alle Node-Betreiber.
Und das ist ja auch ein Grund, warum wir unsere
Los Wachos
haben, denn wir hatten ja gesagt, wir wollen uns nochmal treffen und darüber sprechen, was ihr eigentlich macht. Aber der Termin pressiert ja etwas. Ne? Wir haben in ungefähr 4-5 Tagen ist das Halving. Und da wird es eben darum gehen, um Runes,
Moment, die aktiviert werden.
Ob es ein Halving wird, werden wir erst sehen.
Wieso
oder,
das?
Na, Halving ist doch Halving plus Happening.
Ach so, okay.
Ah. Ein Happening ist es doch definitiv.
Ja, ich weiß, ein bisschen so langsam kommen die Leute mit Feiern aus der Reserve, aber bisher war es immer nur. Also macht ein Halving draus.
Ja, ja, also in Berlin wird es eine Halving-Party geben.
Genau, 420.
420 Halving-Party.
Okay.
Am 19.
Am 20.
Nee, am 20.
Aber am 19. machen wir bestimmt auch was.
Ja, mit Sicherheit.
Mhm. Okay, also, aber um es nochmal abzuschließen. Wir haben uns jetzt relativ noch reingedrückt hier die Folge, weil wir sie unbedingt noch vor dem Halving veröffentlichen wollen, weil da eben etwas aktiviert wird auf der Blockchain, wovon ich noch nicht gehört hatte, beziehungsweise nicht auf der Blockchain, sondern jemand startet ein Protokoll und es ist willkürlich, ist dieser Zeitraum gewählt.
Ja.
Und du, Christoph, meintest, du rechnest mit 2000 Satzgebühren pro V-Byte,
ja,
und dass man quasi nichts mehr machen kann. Also, dass die Blockchain erstmal blockiert ist und wir dachten, das wäre ja wichtig, das vielleicht nochmal vor dem Halving mit euch zu besprechen, ja, dass wer jetzt noch irgendwas machen will, das macht. Aber ob es ja so kommt, weiß keiner so richtig?
Nee, weiß keiner. Und ich bin ja schon auch immer überrascht, dass das Leute nicht so auf dem Schirm haben. Aber es wird ja schon mal interessant, wie viele Sat pro V-Byte wird der Halving-Block selbst haben. Weil da rechne ich ehrlich gesagt mit noch mehr als 2000. Da könnte ich mir 5000 vorstellen, weil es will ja jeder in diesen einen Halving-Block rein. Also ich würde auch versuchen, da irgendwie reinzukommen.
Warum?
Das ist der Halving-Block.
Das ist der Halving-Block.
Ja, ja, nee, also
ja, ich glaube,
es gibt echt Leute, denen das unglaublich viel bedeutet, dass sie quasi dann irgendwie eine Transaktion im Halving-Block drin haben.
Aber ist es jetzt nur eine Bedeutung für die Leute persönlich oder gibt es auch einen finanziellen Anreiz dafür?
Das könnte es natürlich dann auch geben, weil dann gibt es umso mehr Leute, das als was Besonderes ansehen, umso mehr Leute wirst du finden, die dir dann vielleicht irgendwas dafür geben, für diesen einen Block oder für einen Satoshi, der in dem Block ist, weil der erste Satoshi dieses Blocks, der wird wirklich unglaublich wertvoll sein, weil das ist der erste Satoshi einer neuen Halving-Periode und da gibt es ja dann quasi de facto momentan erst 4 und das wäre dann der 5.
Ja, ist der rare?
Der ist ultra rare, ich weiß jetzt nicht.
Legendary.
Genau, es gibt ja da so verschiedene Kategorisierungen, ich kenne die auch nicht aus.
Legendary. Wieso genau eigentlich nicht?
Genau, das fängt halt an mit dieser Ordinal Theory. Gab es einen Blogpost und da wurde dann halt einzelnen Satoshis ein gewisser Wert beigemessen. Also der erste Satoshi von jedem beliebigen Block ist ein Uncommon Satoshi und den gibt es halt alle 10 Minuten, gibt es 9 und ich glaube, die haben momentan schon einen Wert von $80 oder so, mhm, um den Dreh. Und dann der erste Satoshi von jedem Difficulty Adjustment, alle 2 Wochen, ist ein Rare Satoshi. Und die werden teilweise schon für 1 Bitcoin oder 2 Bitcoin oder so verkauft. Mhm. Also F2 Pool zum Beispiel, der Mining Pool hat so eine eigene Seite, wo sie halt von ihren gemeinten Blöcken diese Satoshis abgreifen und verkaufen.
Crazy.
Genau, und jetzt kannst du dir vorstellen, was der erste Satoshi von dieser neuen, der Legendary, was der wert ist. Und da wird es halt interessant, weil ich meine, also, was wird mit dem Halving-Block passieren? Also es kann natürlich auch sein, dass irgendein Mining Pool, der irgendwie meint, er muss irgendwas ganz Besonderes machen, da irgendwas ganz Besonderes reinballert, so wie Mara jetzt vor kurzem diesen einen Block gemacht hat, nur damit sie auf Mempool Space dieses große M dort hatten. Ich weiß nicht, ob er das gesehen hat.
Das ist ziemlich lustig, ja.
Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dann auch bei diesem Halving-Block halt einer versucht, irgendwas Besonderes zu machen. Und die Frage ist, wird es einen Reorg geben? Wenn den schon mal einer hat, dann lohnt, also selbst wenn den einer gefunden hat, dann lohnt es sich ja trotzdem für die anderen, nochmal selbst zu versuchen, den vielleicht trotzdem nochmal zu finden und vielleicht noch irgendwie einen obendrauf bei sich selbst anzubauen. Und
also ich glaube ja, die Bitcoin-Blockchain wird stehen bleiben und es wird eine Todesspirale geben und Bitcoin ist dann zu Ende.
Okay. Wir sind jetzt schon ziemlich weit drin. Ich glaube, das reicht erstmal als Teaser, was in dieser Folge, worum es eigentlich geht und warum es sich lohnt, die anzuhören. Wir müssen aber nochmal eigentlich ganz vorne anfangen, nämlich bei euch beiden auch. Und was das jetzt, ich meine, das Stichwort Ordinals ist schon gefallen, aber nicht jeder ist da jetzt so richtig in dem Thema drin. Ich meine, wir hatten uns schon mal gesprochen, Christoph, letztes Jahr, Mitte Juni, wo ich so ein bisschen so meine Bitcoin-Krise hatte und du hast auch gesagt, du hast dich irgendwie bei Ordinals ein bisschen wiedergefunden jetzt und siehst da einen Wert drin, wo andere noch gesagt haben, das ist ja totaler Quatsch, das wird wieder verschwinden. So, und jetzt ist fast ein Jahr vergangen. Damals war der Kurs von Bitcoin bei ungefähr 25.000. Jetzt weiß man, zwischen 60 und 70 pendelt der ungefähr. Und Ordinals ist immer noch da, auf jeden Fall. Es ist nicht verschwunden. Und nicht nur das, ihr beide habt ja zusammen Unternehmen gegründet, weswegen wir jetzt mit euch reden. Ordimint. Ich weiß gar nicht, ob du das damals schon angekündigt hattest.
Nee, glaube ich. Doch, also das gab es damals schon, weil ich habe das damals im Februar 2023 gestartet, als Ordinals aufgekommen sind. Und das war damals halt einfach ein Minting-Service, weil, und daran hat sich auch nichts geändert, um ein Ordinal zu erstellen, musst du dir einen Bitcoin-Fullnode aufsetzen und dann brauchst du diesen Ord-Client obendrauf und den kannst du halt nur über die Kommandozeile bedienen. Und dann habe ich halt einfach so ein simples Web-Interface gebastelt, wo du quasi dann irgendwie einen Content hochladen kannst, also jetzt Text oder ein Bild und dann zahlst du Lightning-Invoice und im Hintergrund läuft dann eben Bitcoin-Fullnode mit einem Ord und der nimmt dann diesen Content und inscribt ihn dann quasi in die Bitcoin-Blockchain und sendet dir dann quasi dieses Ordinal an die Empfangsadresse. Und daran hat sich eigentlich auch nichts geändert und mittlerweile haben wir aber auch noch so einen Ordinal Explorer jetzt gebaut, wo du noch Ordinals suchen kannst, wo du irgendwie deine Transaktions-ID copy-pasten kannst, dann siehst du deine Ordinals im Mempool und kannst sie sortieren und darstellen, weil das Problem ist halt, die Bitcoin-Blockchain ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig effizient, wenn es darum geht, dass du Daten schnell davon abrufen willst. Also du, ist jetzt nicht so, dass die Ordinals da irgendwie in einem Dateiverzeichnis als Bildchen gespeichert werden, sondern die sind halt alle encoded und irgendwo in den Tiefen der Chain, in den Witness-Data, im Witness-Script der Transaktion zu finden. Und deswegen haben wir jetzt quasi eine eigene Ordinals-Datenbank gebaut, die sich die ganze Zeit mit der Bitcoin-Blockchain synchronisiert. Und diese Datenbank erlaubt es dann eben, dass du schnell nach Ordinals bei uns suchen kannst und die filtern kannst und sortieren kannst, genau.
Ihr habt ja eure eigene Software geschrieben, die nochmal anders ist als diese Ord-Software von Casey.
Nee, wir nutzen schon die Ord-Software, aber wir haben quasi eine effiziente Datenbank gebaut. Weil
quasi einen eigenen Index.
Genau, so einen eigenen Index gebaut. Und ja, genau, und da haben wir halt irgendwann dann letztes Jahr ein Unternehmen gegründet.
Genau, und wir waren 2 Monate in New York.
Ach ja, genau.
Das war ja, ich habe so ein Foto bekommen, ne, nach unserer Podcast-Folge. Da auf einmal, ihr beide steht in so einem, irgend so einem Wolkenkratzer in Manhattan oder sowas. Ja. In einer Bar im, weiß ich nicht, 40. Stock oder sowas.
Und kommt zum Honigsatz-Podcast. Danach geht's straight vom Bordstein zur Skyline.
Ja, so ist das.
Ja, was war das für ein Programm? Was muss ich machen, um da auch in diese Bar zu kommen?
Du musst also dich einfach mal bewerben. Genau, bewerben und irgendwelche Projekte haben. Wir hatten zunächst LNVPN als gemeinsames Projekt. Das ist einfach ein VPN-Service. Man bezahlt per Lightning zum Beispiel 10 Cent und kriegt dann für eine Stunde eine WireGuard-Konfiguration von einem VPN-Dienst. Und wenn man nur für eine Stunde ein VPN braucht, für 10 Cent ungefähr, ist das ein toller Dienst. Den haben wir fürs Oslo Freedom Forum gebastelt und dann gemerkt, dass immer mehr Leute das weiterhin benutzen. Und damit haben wir uns dann beworben bei Wolf, so ein Incubator.
Accelerator.
Was ist der Unterschied?
Ich muss mir das auch erst erklären lassen. Incubator ist, wenn du noch gar keine Idee hast, wenn du gar nichts hast, wenn du völlig blank bist, gehst du da hin und dann brüten die mit dir zusammen eine Business-Idee aus. Und Accelerator ist quasi, wenn du schon eine brandgefährliche Idee hast, dann wird da ein bisschen Brandbeschleuniger rein.
Schöne also Bilder.
Accelerator. Genau. Und mit dem LNVPN-Dienst haben sie uns leider nicht genommen, aber mit der Idee, Ordinals Explorer.
Genau, und diesem Minting-Service, ja. Genau.
Das ist ja eine durchaus, wie sagt man, kontroverse Idee. Also, ist ja, was sind das für Leute? Sind das etwa Udi und Erik, die diesen Dings betreiben?
Nee, das ist von Nydig. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so ein Custodian.
Ja, und Stoneridge.
Stoneridge und Nydig. Von denen ist das quasi eine Tochterfirma. Und die haben diesen Bitcoin Accelerator ins Leben gerufen. Es geht um Bitcoin, Lightning, Ordinals, Noster, also alle diese Buzzwords, die da in dem Ökosystem rumschwirren. Die beschäftigen ja auch ein, zwei Core-Entwickler, James O'Byrne zum Beispiel. Und genau, die wollen halt da irgendwie Bitcoin unter die Arme greifen.
Viel Geld als VC, möchten gerne in alle möglichen Buzzwords in diesem Bereich investiert sein.
Genau. Und Stoneridge hat halt viele Bitcoin, die haben, wenn du auf diese, es gibt ja so eine Bitcoin-Treasury-Seite, da wenn du irgendwie nachguckst, ich glaube, das ist die größte, also die Private Holding mit den meisten Bitcoin auf dem Balance Sheet. Und die wollen natürlich dann, glaube ich, so schauen, dass ihre Bitcoin, dass die nicht von dem Virus befallen werden oder so.
Ja, und sie machen das ziemlich oft. Also ich glaube, 3-mal im Jahr oder 4-mal im Jahr mit jeweils so ungefähr 8 Firmen.
Ach so, also es gab es jetzt schon nochmal eine?
Genau, andere? Ja, also gab's schon zwei oder ich glaube, jetzt ist sogar die dritte nach uns, dritte Kohorte. Genau. Und in alle wird dann Geld investiert und 2 Monate vor Ort in New York eingeladen, Unterkunft wird gestellt. Und dann wird sehr professionell unterstützt mit Marketing, Idee finden.
Den Europäern wird erklärt, wie man ordentlicher Kapitalist wird. Ja.
Genau.
Okay. Also wir waren mal in so einem Army-Shop irgendwo in New York City und haben da so rumgestöbert und dann kam so ein Typ her und meinte so, was seid ihr? Seid ihr Anwälte oder ITler? Und dann wir so, ja, wir sind ITler. Ja, okay, was macht ihr? Und dann haben wir ihm so erklärt, was wir machen. Und er so, aha, die Amerikaner sollen euch also mal beibringen, was ordentlicher Kapitalismus ist.
So, ja, sehr gut verstanden.
Ja, so sehr ungefähr gut in die Richtung geht's, ja.
Also, okay, also ihr seid sozusagen Venture Capital finanziert und seid jetzt hier im Podcast, weil ihr ökonomische Interessen vertretet.
Nee, wir sind hier, weil wir eingeladen wurden.
Wobei, man muss ja auch fairerweise auch noch sagen, ne, Freak, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, du machst ja zum Beispiel das Socratic Seminar auch in Berlin, was so eine Institution des Hardcore-Bitcoinism ist, wo es wirklich darum geht,
auf jeden Fall,
neue technische Entwicklungen zu diskutieren. Und vielleicht kannst du ja nochmal kurz erklären, was ist ein Socratic Seminar? Und das kann man ja auch nicht nachgucken, aber zumindest sich online live dazuschalten.
Vielleicht lange nicht, bald nicht mehr, habe ich gehört.
Ja. Okay, sag mal, also Socratic-Seminar, was ist
genau,
das
überhaupt? Also das hat jemand in New York angefangen vor gut 10 Jahren, JD, BitDev Socratic-Seminar. Und da trifft man sich einmal im Monat und spricht über die technischen Neuigkeiten im Bitcoin-Bereich der letzten 4 Wochen. Setzt sich einfach zusammen. Es ist sehr interaktiv. Man stellt, also es gibt Moderatoren, die kurz was vorstellen und alle anderen reden dann drüber. Also es ist sehr interaktiv. Man stellt Fragen und diskutiert über diese Themen, weil das ist halt schon sehr, sehr komplex, was so passiert und keiner versteht alles. Und deshalb ist die Idee, man setzt sich zusammen und redet darüber. Und vor ungefähr 5 Jahren war diese Lightning-Konferenz in Berlin und da war dieser JD auch in Berlin, hat uns quasi gezeigt, wie das funktioniert, so ein Socratic-Seminar. Und seitdem machen ja Fabian, Felix und ich dieses Socratic-Seminar jeden Monat in Berlin. Und wir haben das in der Corona-Zeit haben wir dann angefangen, das remote zu machen und die letzte Zeit hybrid. Aber wir haben jetzt entschieden, wahrscheinlich das nicht mehr hybrid zu machen, sondern in Zukunft nur noch vor Ort. Also wenn jemand das gerne mal mitmachen möchte, kommt nach Berlin. Jeden ersten Mittwoch im Monat war das, glaube ich, in der Seabase.
Zweiter
Mittwoch im Monat.
Also es ist echt die beste Bitcoin-Veranstaltung, die es gibt im Dachraum, würde ich sagen. Also wenn irgendjemand irgendwas über Bitcoin erfahren will, dann echt da hinkommen. Der erste Free Alpha.
Okay. Das würde ich unterschreiben. Das ist großartig.
Jetzt demnächst gibt es diese Bitcoin-Zitadelle in der Nähe von Hannover. Da werde ich das auch machen.
Vielleicht ganz kurz. Das ist ja schon ein Problem irgendwie, wenn es das nur an einem Ort gibt und man nicht von extern teilnehmen kann. Was sind denn so die Bedingungen, wenn jemand anderes das woanders auch noch aufziehen möchte? Also ich weiß, es gibt ja schon ein paar Orte. In München ist ein großer Stammtisch oder sowas. Was muss man, kannst du mal ganz kurz sagen, was so die Features sind, die man haben müsste, damit das funktioniert?
Ich glaube, jeder macht das ein bisschen unterschiedlich. Es gibt einen unterschiedlichen Fokus. In New York machen die das eher mit weniger Themen und bereiten das sehr intensiv vor und haben auch teilweise Leute, die sie einladen, die dann Vortrag halten. Wir machen eher große Menge an Links und sprechen da kurz drüber. Wichtiger Teil ist, würde ich sagen, wir benutzen die Chatham House Rules. Das heißt, man darf drüber reden, was besprochen wurde, aber nicht sagen, welche Person das gesagt hat. Das machen wir halt, damit man zum Beispiel sagen kann, ich finde große Blöcke eigentlich ganz vernünftig und warum ist das eine schlechte Idee und dass man danach dann nicht auf Twitter irgendwie da deswegen fertig gemacht wird. Ich würde sagen, das ist so mit der wichtigste Aspekt, dass es offen ist und jeder frei reden darf und Meinung kundtun darf.
Aber ihr habt ja auch eine Webseite, ne? Also man kann dann hinter die Links zumindest, kann man auch, selbst wenn man es jetzt nicht schafft nach Berlin, kann man die Links immer noch nachlesen.
Genau, Genau, unter bitdevs.berlin gibt es eine Liste. Wir haben jetzt, glaube ich, 55 Mal haben wir das schon gemacht. Und von jedem Mal gibt es dann eine Linkliste mit 30, 40 Links. Wir haben unterschiedliche Topics, einmal so Security Research, was gibt es so für neue Research Paper im Bitcoin-Bereich, dann Pull Requests, verschiedenste Sachen und regionale Sachen, also Berlin, Deutschland, Europa.
Also ich fand das zum Beispiel sehr praktisch, einfach diese Linkliste, das ich auch immer anzugucken. Wenn man nicht hinschafft, finde ich das super, da hat man einen guten Überblick, ah, was ist passiert im letzten Monat?
Genau. So, das ich finde auch, cool. Dass so ein bisschen kuratiertes Surfen, gemeinsam durchs Internet surfen, gucken, was die letzten 4 Wochen im Bitcoin-Bereich passiert ist und drüber zu reden, Fragen zu stellen, wenn man was nicht verstanden hat. Ich finde auch ein sehr tolles Konzept.
Gibt auch einen Twitter-Account, ich suche nur gerade nach dem Handle, da wird zumindest immer das aktuelle Seminar angekündigt. Ich glaube auch BitDevs Berlin oder Berlin genau. BitDevs.
Und es gibt viele, die das Konzept dann quasi übernehmen und ich habe auch schon das Feedback gekriegt, viele benutzen dann unsere Liste BitDevs und machen das vielleicht eine Woche später und machen nicht sich selber diese Arbeit, dass sie die Links sich selber besorgen und selber zusammensammeln, sondern die gehen einfach unsere Liste durch.
Das ist natürlich auch genial.
Und ich habe jetzt war jetzt im Februar auf Kuba und habe da auch mit der Bitcoin-Community Kontakt gehabt und da habe ich dann auch so ein Socratic gemacht und die überlegen jetzt auch, das in Havanna irgendwie weiterzumachen.
Nice.
Also ich finde es schön, weil es ja auch immer schwerer wird, in dem expandierenden Bitcoin-Universum auf dem Laufenden zu bleiben und immer zu wissen, was ist gerade wichtig und da ist so eine Liste natürlich enorm hilfreich, aber nur als ganz kurzer Exkurs. Sag mal so, Bitcoin Kuba, wie ist da so die Stimmung?
Das wollte ich auch gerade nachfragen.
Zwei, drei Worte, da habe ich noch gar nichts drüber gehört. Also wir wollen jetzt mal, obwohl wir haben Zeit heute.
Wo soll ich anfangen? Also Kuba war sehr interessant, ist glaube ich eins der speziellsten Länder, die es so gibt. Es gibt dort Sozialismus und das war sehr interessant, das mal live zu erleben. Und leider funktioniert es nicht so gut, den Leuten geht's nicht so gut. Es gibt ziemliche Versorgungsengpässe, also Milch zum Beispiel gibt's nur auf Lebensmittelmarke für Kinder bis 2 Jahre. Und teilweise gibt es keine Eier oder keine Butter oder wenn es irgendwo Brot zu kaufen gibt, dann gibt es halt eine Riesenschlange und das funktioniert alles nicht so gut. Und es gab auch oder gibt auch ziemlich krasse Inflation. Also in den 5 Wochen, wo ich da war, waren es glaube ich so 15% Inflation. Nur in dieser Zeit, so habe ich die quasi live mitgekriegt.
Aber es gibt doch auch ganz kurz in Kuba... Gibt es doch auch so ein Zwei-Währungssystem oder ist das nicht das mehr so?
Das war mal so, ist jetzt nicht mehr so. Okay. Also es gibt noch MLC, Moneda Libre Mente Convertible, aber ja, also es ist nicht mehr so, wie es vorher war, dass es eine Touristenwährung gab und eine lokale Währung.
Okay.
Aber es gibt unterschiedliche Wechselkurse, das ist auch ziemlich verrückt. Also offiziell ist, glaube ich, $1.24, wenn ich mit meiner deutschen Kreditkarte am Geldautomaten was abziehe, dann kriege ich für den Euro 125 Pesos und wenn ich auf dem Schwarzmarkt tausche, kriege ich für einen Euro so 300 Pesos.
Wow, krass.
Also ziemlich verrückt. Und mit Bitcoin funktioniert es eigentlich relativ gut. Die haben einen Peer-to-Peer-Bot, so ein Trading-Bot. Da kann man dann schreiben, ich möchte so und so viel Pesos kaufen oder verkaufen für Satoshis. Und die haben auch eine digitale Möglichkeit, sowas ähnliches wie Überweisungen können sie machen. Und dieser Bot ist ein Custodial-Bot, der hält dann die Bitcoin. Und wenn beide Parteien das dann freigeben, dann erfolgt die Transaktion. Und das nutzen auch relativ viele. Bei einem Meetup war das zum Beispiel so, da hat auch einer geschrieben, er bringt 2 Stücke Seife mit zum Stammtisch und verkauft die halt gegen Satoshis.
Oha, Wahnsinn.
Also Trading mit Seife.
Und so insgesamt auf Kuba, wie präsent ist das Thema Bitcoin? Welche Rolle spielt das da? Ist das ein Nischenthema oder ist das weiter verbreitet?
Also es gibt viel Trading-Leute, die halt versuchen damit irgendwie Geld zu verdienen, weil lokal, wenn man einen Job hat, bei der Regierung und im Grunde genommen ist ja alles die Regierung, dann verdient man so je nachdem, was für eine Ausbildung man hat, so 7 bis 30 € pro Monat. Und wenn man halt irgendwie woanders einen Job hat, übers Internet und da irgendwie $100 im Monat verdient, dann geht es einem schon ziemlich gut. Dann kann man schon ein relativ gutes Leben führen. Und deshalb nutzen das auch einige, um halt irgendwie zu traden oder so. Ansonsten war ich, glaube ich, in 2 oder 3 Restaurants oder Bars, wo man mit Bitcoin bezahlen konnte.
Das geht auch, ja, ist okay, krass.
Aber es ist rechtlich ein bisschen unklar. Ja, also es ist nicht wirklich verboten, aber auch nicht wirklich erlaubt. Und dadurch, dass es halt schon eine autoritäre Regierung gibt, keine Demokratie, kann es auch sehr schnell sein, dass es mal ein Gesetz gibt, dass es verboten wird. Also das ist nicht so wie in anderen Ländern, dass es dann Monate erstmal dauert und diskutiert wird.
Also es ist auch nicht so präsent in Form von großer Werbung oder sowas, Anbieter, dass man überall auf dieses Bitcoin-B stößt?
Nee, wenig. Also es gibt ein Fitnessstudio, das hat ein großes Bitcoin-B auf der Wand gemalt, so, aber sonst gibt's das nicht.
Okay. Interessanter Exkurs. Ja, ja, schön. Ich meine, wir haben hier so interessante Stichworte schon in unserer Vorbereitung und dann auch noch über Kuba ein bisschen zu reden.
Das war jetzt völlig, habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja.
Nee, aber sehr gut. Worüber wir nämlich auch noch ein bisschen reden wollen, nur um das mal anzusprechen, sind so tolle Sachen wie Mempool-Sniping und Sets-Hunting und Runes und warte mal.
Können wir nicht über irgendwas anderes reden?
Cat21?
Oh ja.
Wir müssen da noch mal kurz einsteigen. Das Havening ja, steht vor der Tür. Okay. Und du hast ja Angst gemacht mir mit deiner 2000 bis 5000.
Ja, ich kann auch völlig daneben liegen, aber irgendwie, ich habe irgendwie so das Gefühl, weil ich einfach so viel Hype um das ganze Thema rumsehe und Gefühl ploppt irgendwie jeden Tag ein neuer Twitter-Account mit irgendeinem Projekt auf, das sich um Runes jetzt bemüht. Und ich denke mir halt, ja, keine Ahnung, ich meine, wie wollen die alle in die Blockchain rein? Ja, du brauchst ja wieder On-Chain-Transaktionen. Also Runes ist zwar effizienter als jetzt das BRC20-Protokoll, und das BRC20-Protokoll ist ja wiederum auch der Grund, warum es die Runes überhaupt gibt, weil der Erfinder von Ordinals eben das gesehen hat, dass Leute das für diese BRC20-Token missbrauchen, und hat sich dann furchtbar drüber geärgert, dass sein schönes Kunstprotokoll jetzt für so JSON-Token benutzt wird, und hat dann gesagt, okay, ich muss da was dagegen tun, ich muss jetzt ein effizienteres Protokoll bauen. Und dann ist er wiederum mit Runes aufgekommen. Das funktioniert anders als jetzt BRC20, ist das UTXO-basiert. Das heißt, du hast so Standardregeln, zum Beispiel, wenn du jetzt eine ganz normale Transaktion machst und diese Transaktion bereits irgendwie erschaffene Runes enthält, dann fließen quasi, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, fließen quasi alle Runes, die im ersten Input sind, zum ersten Output. Wenn du jetzt aber irgendwie diesen Flow verändern willst oder da auch irgendwie eine Anzahl mit reinbringen willst, dann baust du zu dieser Transaktion auch einen Op-Return dazu. Dieser Op-Return, der ist dann der sogenannte Runestone. Also ihr merkt schon, die Leute, die das machen, sind auch gut im Namen vergeben. Vielleicht auch immer ein bisschen der Grund, warum es dann erfolgreich wird. Genau, da kann man quasi diesen Runestone vergeben und kann dann quasi diesen Fluss der Runes in diesem UTXO verändern. Und man braucht dann eben keine so externen Indexer wie bei diesem BRC20-Protokoll, wo es irgendwie 2-3 Indexer gibt, die quasi diesen kompletten Tokenfluss dieser BRC20-Token abbilden. Also ich meine, da könnte jetzt locker jemand auch einen Indexer selbst aufspinnen und irgendwie ein bisschen Vertrauen sich erhaschen, und dann könnte eigentlich relativ schnell die Leute abziehen. Während durch das, dass es UTXO-basiert ist, reicht es immer, wenn du nur dein UTXO-Set betrachtest, und dann weißt du eigentlich, wie viele Runes du besitzt.
Also man braucht schon... Stopp. Ich muss mal ganz kurz einhaken an der Stelle. Es war göttlich, dir eben zuzuhören.
Ja.
Es war wirklich göttlich, weil ich habe mir so gedacht, dieser Take, den er hier gerade erzählt, ich kann dem folgen, so einigermaßen, ich habe mich auch eingelesen in die Materie, aber wenn du den einfach nur nimmst und jemand gibst, jemand, der kann auch Ahnung von Bitcoin haben, oder jemand, der gar keine Ahnung hat, das ist wie eine andere, das ist wie außerirdisch.
Ja, es ist komplett anders, es ist, ja.
Und es wäre auch nicht zu unterscheiden tatsächlich von irgendwelchen, kein Vorwurf, von irgendwelchen Scammern oder sowas, die dir irgendwas erzählen im Internet.
Ja,
wir müssen, wenn das Gespräch hier noch nachvollziehbar sein soll für viele Leute, müssen wir nochmal ein bisschen weiter vorne anfangen.
Ich glaube auch, ja.
Da waren 1 Million Fremdworte drin, aber es ist schön, dass wir uns darüber unterhalten könnten auf dem Level.
Ich finde es auch immer so schwierig, weil Christoph, er macht ja auch immer diese tollen Satire-YouTube-Sachen.
Du weißt nie, woran du bist. Der klingt selber so ein bisschen
wie... wie die Leute, die er parodiert. Man weiß nicht so genau.
Du weißt nie, woran du bist.
Ist es ernst gemeint? Ist es Satire?
Man weiß es nicht. Im Prinzip ist es so ähnlich wie RGB. Das ist ja schon länger
nicht erschienen. Aber wir müssen noch weiter zurück. Wir müssen noch mal ganz kurz wiederholen, wie das mit diesen Ordinals funktioniert. Ich kann das ja auch noch mal kurz sagen. Also das ist diese... Und ihr ergänzt mich oder korrigiert mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Es ist quasi diese Idee, man nummeriert alle Satoshis, die es gibt, durch. Von Anfang bis Ende und macht die irgendwie nachvollziehbar. Genau. Das ist ja letztlich so diese Idee von dieser Ordinals Theory, dass man sagen kann, okay, wir tracken jeden einzelnen Satoshi. Und daraus hat sich, da haben wir vorhin schon drüber geredet, eben diese Besonderheit des Sammelns ergeben. Mhm. Es gibt so diese ganz besonderen. Die einen sind mehr wert als die anderen, weil sie eben der erste Satoshi in einem Block sind oder der erste Satoshi in einem Block nach einem Difficulty Adjustment alle 2 Wochen ungefähr oder der erste Block eben zum Beginn einer neuen Epoche, genau. Wie es jetzt kurz...
Ein paar Satoshis sind eben ein bisschen gleicher als andere
genau. Satoshis. Eigentlich ist es bei Bitcoin total wichtig, dass man diese Fungibilität hat, also dass alles jeder Bitcoin genauso ist wie jeder andere Bitcoin. Und Ordinals macht da wieder, also nummeriert die alle durch und jedem kannst du eine gewisse Eigenschaft hinterlegen. Also, dass da ein Bild draufgeschrieben ist sozusagen und das ist dann quasi das Echtheitszertifikat dafür, dass du dieses Bild auf der Blockchain hast.
Wenn dir dieser Satoshi gehört sozusagen, dann...
Genau.
Dann
wenn du dazu den Private Key hast, dann hast du dieses Echtzeit- oder die Kontrolle über dieses Echtzeitzertifikat genau. sozusagen.
Aber auch da muss man aufpassen, also es ist nicht so, dass dieses Satoshi wirklich verfolgbar ist, weil es gibt ja dann auch wieder Leute, die gedacht haben, dass das jetzt quasi durch Ordinals mal plötzlich irgendwie einzelne Satoshis wirklich nachverfolgen könnte und deshalb quasi du jetzt irgendwie die Privatsphäre zerstörst, weil dieses Nachverfolgen der Satoshis, dieses System ist frei erfunden. Also das ist ja nicht so, dass Satoshis wirklich auf der Blockchain fließen würden. Du machst ja ständig nur neue Einträge auf der Blockchain, wie viele Satoshis gehören. Das heißt, du zerstörst im Prinzip die Satoshis immer wieder und erschaffst sie wieder neu. So, glaube ich, könnte man sich es eher vorstellen.
Diese Transaktion, die werden zusammengeschmolzen
genau.
sozusagen
genau, und wieder neu. Zusammengeschmolzen und dann wieder neu. Und deswegen ist es eben nicht so, dass du die wirklich nachverfolgen kannst. Du legst einfach nur so eine Schablone drüber. Ich vergleichst auch immer, du setzt dir eine Brille auf und nur wenn du diese Ordinals-Brille auf hast, nur dann kannst du die nachverfolgen. Und zwar, es geht immer nach diesem Prinzip First in, First out. Der erste Satoshi des ersten Inputs wird zum ersten Satoshi des ersten Outputs. Und du könntest jetzt natürlich auch sagen, last in, last out. Mhm. Dann wäre es komplett anders. Also es ist nicht so, dass du diese Satoshis wirklich nachverfolgst, sondern du legst einfach nur diese Schablone drüber, die dir dabei hilft, ein System zu erzeugen, dass du so tun kannst, als würdest du sie nachverfolgen.
Genau. Also diese Ordinals an sich sind erstmal, die ändern ja gar nichts. Da muss ja keine Technik oder so da sein. Das ist genau. nur eine Zählart.
Genau.
Eine kollektive Zählart. Illusion ja. sozusagen.
Genau. Ein Layer über Bitcoin.
Genau.
Im Grunde genommen ein Second Layer.
Und ja. das Interessante ist ja auch, dass... Ich meine, es ist vollkommen willkürlich, es ist arbiträr, aber trotzdem scheint sich die Masse darauf geeinigt zu haben. Weil wie du ja sagst, man könnte es auch vollkommen anders machen und ich habe es jetzt nicht verfolgt, aber mit Sicherheit gab es auch noch andere Versuche, das zu machen. Aber irgendwie scheinbar war das so das, worauf sich dann alle geeinigt haben und ist so eine Art Standard dafür
geworden, oder? Genau, das ist jetzt quasi so der Konsensus, wie wir auch den Konsensus haben, dass 10 Minuten die Blockzeit ist und nicht 2,5, dann wären wir bei Lightning, also bei Litecoin. Also es gibt jetzt so diesen Konsens, dass es quasi First in, First out ist. Ja.
Und es sagt ja auch der Casey, dass er selber total überrascht war, wie das abging. Also es war also Casey Rod Armor oder wie spricht man das aus? Das ist ungefähr so. Wir nennen ihn einfach Casey. Der hat sich das ausgedacht, hat das ins Netz gestellt und dann ging es scheinbar los und hat so viel Traktion erfahren, dass, wie ihr ja gesagt habt, dass selbst bei diesen Acceleratoren, dass zu diesem Bitcoin-Förderkanon gehört, wo scheinbar Lightning, Bitcoin, was war das andere? Ordinals?
Nosta
jetzt auch so. Und das ist ja schon, würde ich sagen, das ist schon so eine Art Prädikat. Also ich meine, klar, der ist irgendwie an Geld interessiert und alles, womit man Geld machen kann, aber es gibt ja ganz viele Projekte, die, glaube ich, auch diesen Status gerne haben würden, dass sie sagen, wir sind so ein Layer-2-Protokoll. Können wir gleich noch darüber reden, ob das die nächste Spam-Welle ist, aber dass wir auch sagen, wir wollen so eine Gleichberechtigung haben, zum Beispiel im Parallel zu Lightning oder so.
Aber es bringt halt auch wirklich viele neue Leute in den Bitcoin-Bereich. Also gerade jetzt im Vorfeld vom Halving und von den Runes gibt es ganz viele Anleitungen, wie man jetzt einen Bitcoin-Fullnode aufsetzt und dieses Ord-Wallet und den Index erstellt und so weiter. Also viele Leute haben Interesse dran, jetzt einen Bitcoin-Fullnode aufzusetzen. Oder Kalle hatte letztens sowas gepostet, dass sobald Ordinals aktiviert worden sind, ging es mit dem Ethereum-Preis runter. Dass quasi die Leute, die vorher Ethereum benutzt haben für NFTs und so weiter, gehen jetzt vielleicht auch wieder Richtung Bitcoin. Und
ich meine, das Trading-Volumen der NFTs auf Bitcoin ist mittlerweile höher als das Trading-Volumen der NFTs auf Solana oder Ethereum.
Das ist schon erstaunlich, finde ich.
Und ich glaube, das ist halt auch ein Grund vielleicht, warum das Ganze so brutal abgegangen ist, weil einfach diese Leute schon ready waren oder diese Ideen schon da waren. Es sind halt einfach viele Leute, die irgendwie so seit 2015, 16, 17 irgendwie ihre eigenen Coins gelauncht haben, ihre eigenen Projekte gelauncht haben und irgendwie gedacht haben, okay, ja, wir machen jetzt irgendwie ein besseres Bitcoin oder ein alternatives Bitcoin oder whatever. Und jetzt halt irgendwie nach all den Jahren haben sie jetzt festgestellt, okay, das funktioniert doch irgendwie nicht so, dass wir so diese Dezentralität organisch hinbekommen. Und jetzt gehen diese ganzen Dinge plötzlich auf Bitcoin und jetzt sind hier alle rübergekommen zu Bitcoin. Und deswegen, glaube ich, ging es auch dann irgendwann so schnell, so krass nach oben, weil quasi diese Teams schon alle da waren. Ja? Und die quasi dann einfach von ihren anderen Chains rübergewechselt sind, so wie Magic Eden zum Beispiel. Das ist so dieser größte Handelsplatz für Ordinals. Die gab es ja schon vorher mit Solana und Ethereum und die haben dann einfach, als Ordinals rauskamen, so einer der ersten, die quasi announced haben, so ja, wir unterstützen jetzt auch das. Und die haben jetzt ein riesiges Volumen. Und das Interessante an dem Ganzen ist, das fällt mir immer wieder auf, dass das irgendwie alles völlig non-custodial funktioniert. Also wenn du zum Beispiel jetzt so Ordinals auf Magic Eden handelst, dann hast du da so eine Browser-Extension-Wallet. Die Bitcoiner kennen es wahrscheinlich aus dem Albi-Bereich, aber es gibt da noch viele andere so Wallets. Und da hältst du quasi deine Ordinals drauf. Und wenn du die dann dort verkaufen willst, dann signierst du eine PSBT, also eine Partially Signed Bitcoin-Transaktion, also eine Bitcoin-Transaktion, wo du nur gewisse Teile signierst. Zum Beispiel signierst du dann nur den Teil, ich gebe mein Ordinal her an irgendjemanden, die Adresse kann jemand anderes einfügen und ich möchte dafür ein Bitcoin. Und das ist schon quasi vorsigniert, dass quasi ein Bitcoin an dich geht und das Ordinal an irgendjemand anderen. Und dann kommt dieser Käufer, nimmt sich deine Transaktion, signiert die mit seinem eigenen Wallet und signiert quasi den Teil, dass ich gebe einen Bitcoin rein und gebe meine Empfängeradresse für dieses Ordinal ein. Und dann wird diese Transaktion in den Mempool gebroadcastet. Und dann war's es. Also es ist völlig non-custodial und ja, extrem sicher quasi, das so zu machen.
Da kommen wir jetzt zu den Mempool-Sniping, oder?
Ja, genau, das ist mal erklären. Das würde ich mal kurz einleiten. Da bin ich nämlich auf einen Tweet von Mononaut. Ich kann Mononaut nur empfehlen. Das ist eine Quelle an Unterhaltung und Wissen, was man über den Mempool und Bitcoin alles erlangen kann. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und hat er gesagt, Mempool-Sniping geht gerade richtig ab. Und da dachte ich so, hä, Mempool-Sniping? Ja. Und hat gesagt, hier ist so ein Ordinal und da wurde eben die Transaktion wurde gebroadcastet und innerhalb von wenigen Minuten wurde die immer wieder ersetzt durch eine gleiche Transaktion mit höheren Gebühren, also replaced by fee. 14 Mal wurde das insgesamt gemacht innerhalb weniger Minuten bis hoch zu Gebühren von über 25.000 Satz. Pro V-Byte. Und dachte ich so, hey, was geht hier, wie kann das funktionieren? Waren auch viele Fragen darunter, dass man gesagt hat, hä, wie kann ich denn eine Transaktion von jemand anderem eigentlich replacen und mit höheren Gebühren? In dem Fall war es dann wohl so am Ende, die Miner haben da nicht zugeschlagen und die Transaktion mit der höchsten Gebühr genommen, sondern es ging tatsächlich die erste durch. Aber jetzt erklär das doch nochmal. Also offensichtlich saßen da Leute, haben den Mempool beobachtet und auch bestimmte... Ja, gut, das ist jetzt, aber die haben ja Leute, haben diese Bots programmiert, dass sie das machen, ne? Also die Intention war zu beobachten irgendwie diesen Markt und wenn bestimmte Transaktionen im Mempool auftauchen, dann ersetzen die mit einer höheren Gebühr, um sie zu sich umzuleiten oder irgendwo anders hin.
Weißt du, um welches Ordinal es da jetzt speziell ging oder das ist immer so...
Ich könnte dir die Transaction.
Also da muss man halt immer anfangen, schicken. Weil dann muss man ja auch den Grund feststellen, wieso die das jetzt in dem Fall gemacht haben. Aber mir ist jetzt zum Beispiel ein Fall bekannt, da ging es um diese Quantum Cats und die sind
sind Quantum Cats?
Das ist eine Ordinals Collection von ich will jetzt nicht sagen von wem. Auf jeden Fall sind die technisch ziemlich advanced gemacht. Rindal ist, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist technisch ziemlich fit, der hat das, glaube ich, zum Großteil gemacht. Und die sind eben so gebaut, dass die sich ständig verändern. Weil so ein Ordinal kann auf alle Daten zugreifen, die auf der Bitcoin-Blockchain vorhanden sind, also die quasi auch unveränderlich sind. Auf die kann der mit gewissen Endpunkten zugreifen. Und jetzt kann so ein Ordinal zum Beispiel auf die Blockhöhe zugreifen. Und wenn sich eine gewisse Blockhöhe ergibt, dann verändert sich das Aussehen des Ordinals.
Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Wie geht das?
So, über so einen Endpunkt. Du hast quasi zum Beispiel den Endpunkt, du kannst in so ein Ordinal auch einfach Code reinbauen, JavaScript-Code. Der wird ja im Browser angezeigt. Und bei einem gewissen Endpunkt, bei einer gewissen Blockhöhe, passiert irgendwas mit dieser. Zum Beispiel ändert sich die Farbe jetzt mal ganz, ganz einfach. Ja?
Aber wo wird das angezeigt? Auf einer eigenen Webseite?
Genau. In dem Explorer? Ordinals, oder? Wie gesagt, ist quasi Second Layer. Also es ist einfach diese Brille, die du aufsetzt mit der Ort-Software. Und da ist eingebaut ein Explorer. Und der zeigt diese Daten, die in die Blockchain reingeschrieben worden sind, einfach an.
In einem iFrame. Ist in diesem Ort Explorer von Casey Rottermoore
sozusagen. Genau, ist das mit drin.
Da ist das mit eingebaut.
Wir haben auch unser eigenes Ding gebastelt, aber standardmäßig ist dieses eingebaut im Ort Wallet, im Ort Server, Ort Software.
Das nimmt Daten aus der Blockchain und zeigt die als JavaScript oder irgendwie.
In einem iFrame an, genau. Und deshalb kannst du halt alle möglichen Sachen, die ein Browser anzeigen kann, kannst du auch reinschreiben. Und deshalb gibt es auch diese 3D-Modelle, die du dann drehen kannst im Browser. Und mit JavaScript kannst du halt alle möglichen Sachen machen. So kleine Spielchen, Browserspielchen, kannst du alles reinschreiben.
Aber zur Ergänzung teilweise, weil das große Daten sind, die da gebraucht werden, um eine 3D-Animation anzuzeigen, wird das dann auf mehrere Transaktionen.
Rekursion nennt sich das. Das ist irgendwie ein bisschen ein falscher Begriff, aber du kannst zum Beispiel eine JavaScript-Library reinschreiben in einem Ordinal und in einem anderen Ordinal eine JPEG-Datei und wieder in einem anderen eine CSS-Datei. Und dann machst du eine neue Inscription mit HTML, wo du dieses JavaScript, diese CSS und diese JPEG-Datei verlinkst. Und dann wird die ganze Webseite angezeigt.
Genau. Aber theoretisch könnten das, weil es ja einfach in HTML ist, könnten das auch irgendwelche Daten sonst aus dem Web sein, die das anzeigt, oder?
Nee, das nicht. Es kann nur auf Daten zugreifen, die quasi in der Bitcoin-Blockchain drin liegen, weil sonst würde wieder dieses Konzept kaputt gehen, dass es quasi alles unveränderbar ist. Wenn du jetzt eben nach außen irgendwie hin zeigst, noch Daten, die im Web vorhanden sind und die down gehen, dann
genau. Also das ist bei den NFTs bei Ethereum so, ne? Da liegen die dann auf irgendeinem Webserver oder IPFS oder so und können dann dort verändert werden. Und dann ist halt blöd.
Wenn du Hash hättest, würdest du, dass es nicht verändert sind, aber gut.
Ja.
Das heißt, also bei diesen Inscriptions und so ist das alles tatsächlich alles auf der Blockchain. Das ist natürlich schon ziemlich heavy.
Genau, zum Beispiel jetzt eben in diesem Fall, was ich vorhin gezeigt habe, für ein paar Freunde so ein Ordinal gemacht, wo ein Sound abgespielt wird, dann musst du eben als erstes dieses Bild inscriben, dann musst du dieses MP3 inscriben und dann machst du eben ein Ordinal, das quasi alles zusammenfügt. Dann machst du den Button, wo dann dieses MP3 dahinter liegt und das Bild, wo das Bild dahinter liegt. Und so wird es quasi dann alles zusammengefügt. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Ordinals quasi zu delegieren, damit du quasi das nicht bei jedem Ordinal nochmal neu machen musst, kannst du dann auch einfach sagen, okay, dieses Ordinal soll auf dieses Ordinal verweisen, dann musst du nur einmal dieses datenintensive Ordinal inscriben mit dem Bild und das andere ist quasi einfach nur ein Zeiger, was auf das Ordinal drauf zeigt. Dann sparst du dir quasi Transaktionsgebühren und Blockspeicherarbeit. Wir wollten ja eigentlich über das Mempool-Sniping reden.
Genau. Deshalb aber nur ganz kurz. Ja. Ich bin ja einfacher Webseitenverwalter, aber es wirkt so wie ich programmiere mir wie so eine Webseite oder einen Webserver
kann
das alles auf die Blockchain.
Ist halt sehr begrenzt in den Möglichkeiten, weil eben du nicht irgendwie auf Dinge außerhalb dieses Containers quasi zugreifen kannst, wo dieses Ordinal drin läuft. Ja. Aber
und es wird halt teuer.
Irgendwann. Es wird teuer, genau. Also du musst extrem dateneffizient sein. Es gibt auch mittlerweile viele Kompressionsverfahren, die bei diesem Ort mit eingebaut sind, wie dieses Brotli oder so, damit du quasi beim Inscriben schon möglichst datensparsam bist. Genau, weil es kostet halt einfach jeder Byte Geld. Und genau, jetzt zurück zu diesen Quantum Gates. Auf jeden Fall haben sich die, also da gab es jetzt, glaube ich, eben so ein Beispiel, dass sich quasi mit einer gewissen Blockhöhe oder mit einem gewissen anderen Phänomen, was sich eben auf der Blockchain verändert hat, hat sich auch das Aussehen dieser Quantum-Katze verändert.
Beam-GIF?
Genau. Und scheinbar hat es sofort jemand gesehen, hey, diese Quantum, diese eine Ding ist jetzt irgendwie besonders viel wert, weil die jetzt ein ganz besonderes Aussehen hat, ja.
Aber woher weiß man, dass die besonders viel wert ist, weil die ein besonderes Aussehen hat? Also.
Es wissen scheinbar die Leute, die sich da.
So denken die Leute.
Genau, okay. also das ist so wie eine Briefmarke, die ein Fehldruck ist. Ja? Mhm. Jetzt hast du plötzlich dieses eine Ding, das ganz anders aussieht. Gut, dann hat es natürlich sofort irgendjemand gekauft, hat quasi diese PSPT, diese signierte Transaktion, unterschrieben und
auf dem Marktplatz.
Auf dem Marktplatz und dann hat der Marktplatz die in den Mempool reingeballert.
Ja.
Und dann haben plötzlich ganz, ganz viele diese Transaktion gesehen und haben gesagt, oh, das ist ja viel zu günstig für diese ganz besondere Katze, da biete ich mehr. Und haben dann quasi die ersetzt, die Transaktion mit
haben ihr. Haben das gleiche PSPT genommen?
Genau, haben das gleiche PSPT genommen, haben ihre eigene Empfängeradresse reingetan und denselben Amount quasi, den sie dafür bezahlen, aber mit einer größeren Fee quasi ersetzt. Ja, für den Verkäufer ist es egal, der kriegt immer das Gleiche.
Ja, weil er das vorher festgelegt hat.
Das hat er vorher festgelegt, das ist unveränderbar. Aber mit welcher Fee die reingeht und der Käufer, das kann man verändern.
Aber was ja trotzdem interessant war, wie du das jetzt erklärt hast, habe ich das verstanden, da haben es auf einmal viel mehr Leute gesehen, dass das wahrscheinlich ein interessantes Item ist, was man haben könnte. Aber das muss man ja trotzdem beobachten schon irgendwie. Man
auf
muss
jeden
ja,
Fall.
Du kannst ja nicht, da kommt die Transaktion in den Mempool und dann hast du im Schnitt 10 Minuten Zeit und zu sagen, oh, ist es das eigentlich wert? Ich gucke mir das nochmal an oder sowas. Eigentlich musst du das ja vorher...
Das sind zig Bots am Laufen. Ja.
Also ein anderes Beispiel ist, man könnte, wenn man sich diese Runestones vorstellt, können wir auch gleich nochmal sagen, was das ist. Und da gibt es einen Floor Price, also der geringste Preis, der jetzt dafür bezahlt wird, sozusagen der Preis vom Markt, so gerade. Und wenn ich bei so einem Exchange eine PSBT erstelle, also sage, ich möchte diesen Runestone verkaufen für 0,1 Bitcoin und signiere diese PSBT. Ich schicke diesen Runestone an irgendeine Adresse, ist ein freies Feld, kann irgendjemand eintragen, solange 0,1 Bitcoin am Ende auf meiner anderen Bitcoin-Adresse landen. Und das schicke ich an den Exchange. Irgendjemand nimmt diese Transaktion, signiert die, schickt in den Mempool und kann sein, dass die Transaktionsgebühr relativ gering ist und diese Transaktion dann 2 Stunden lang im Mempool rumliegt. Aber in der gleichen Zeit steigt der Preis für diese Runestones und dann ist der auf einmal 0,2 wert. Und dann sagt natürlich, ja, Moment, der Bot, ich sehe hier im Mempool einen viel günstigeren Runestone, dann nehme ich mir doch den.
Es ist so faszinierend, ne? Weil, also ich verstehe das alles. Ich habe absolut, mir fehlen die Gene für Gambling und Trading und sowas. Das interessiert mich alles nicht. Aber das ist so eine spannende Welt, worüber die Leute sich Gedanken machen und wie sie da noch irgendwie einen Mehrwert rausziehen können. Wenn man das aber vergleicht, ne, zu der Geschichte vorhin Bitcoin auf Kuba, ne? Da haben die Leute keine Milch. Und was diese ursprüngliche Idee auch von Bitcoin ist, so ein alternatives Finanzsystem, was für Welten dazwischen liegen, zwischen
auf jeden Fall, ja.
Mempool-Sniping und ich mache meine lustigen Bilder irgendwie drauf. Gibt's denn, provokant gefragt, gibt's denn auch schon eine sinnvolle Anwendung von Ordinals?
Number go up.
Infrastruktur, könnte man ja sagen.
Von den Transaktionsgebühren. Also viele Leute sagen jetzt zum Halvening, was machen die Miner? Schalten sie ihre Hardware ab? Dann haben wir weniger Sicherheit im Bitcoin-Netzwerk, weil sich das Mining nicht mehr lohnt. Aber zum Glück, genau passend zum Halvening, gibt es jetzt die Runes und Ordinals und höhere Transaktionsgebühren. Also das ist vielleicht
also die Miner
Vorteil
freuen sich erstmal und aber
für die Sicherheit von Bitcoin.
Naja, man könnte auch durchaus sagen, also gerade dieses ganze solche Mempool-Sniping-Sachen so bieten ja durchaus perverse Anreize für Miner, irgendwelche Sachen zu machen, die jetzt nicht regulär sind, sondern nicht einfach sagen, ja, wir nehmen immer die teuersten, sondern aha, diese Rune will ich eigentlich gerne selber haben und dann mache ich vielleicht auch einen Reorg, weil das Ding so wertvoll ist und weiß ich nicht. Also
das geht auf jeden Fall.
Ist schwerer sozusagen vorherzusagen, wie sich die Miner verhalten, weil die haben jetzt halt irgendwelche extra Anreize noch, oder?
Ja, voll. Und vor allem richtig interessant wird es ja dann, wenn du über Miner nachdenkst, wenn es zum Beispiel um diese BRC20-Token geht, weil da ist ja überhaupt nicht festgelegt, wie die zum Beispiel im Mining-Pool, wenn jetzt irgendwie ein Miner mit BRC20-Token, das ist ja noch mein komplett eigenes Protokoll,
ja.
Wenn jetzt ein Miner Profit macht mit diesem BRC20-Token, weil er irgendwie Transaktionen für sich quasi von Vorteil bevorzugt oder so, wie schüttet der Miner denn dann der Mining-Pool dann diese Extra-Rewards an seine Miner aus? Ja. Also das ist ja noch überhaupt nicht festgelegt.
Es müsste ein neues Reward-Schema geben. Also nicht Pay-per-Share oder so, Pay-per-Full-Share, sondern Pay-per-Full-Share with
Plus.
Ordinals.
Ja, genau.
Ja, also das sieht man ja, das gibt's ja alle solche Sachen, gibt's ja auf Ethereum schon. Ne? Da haben die ja diese, keine Ahnung, die haben ja die, nicht die Miner, sondern die, die Staker, aber dann gibt's ja Validator, dann gibt's, das sind die Validator selber, dann gibt's eben diese Leute, die nur MEV machen, die sozusagen nur die Sequencer oder sowas, ich habe vergessen, wie es heißt. Also es gibt so eine extra Rolle sozusagen, wo du dann wieder auslagern kannst. Es gibt noch eine Schicht von Leuten, denen du jetzt deine Mining Power sozusagen verkaufst, aber die dann dafür sorgen, das möglichst optimal zu sequenzen, dass da ganz viel dabei rauskommt. So, also das ist wird alles dadurch viel komplizierter, die ganzen Anreize. Also man kann schon durchaus sagen, das macht das Nachdenken darüber, wie sicher Bitcoin ist, schwieriger, weil du machst halt zusätzliches ökonomisches Gewicht auf die Chain, das nicht sozusagen den ursprünglichen Zweck dient, sondern irgendwas Komisches tut. Ne?
Ja.
Aber ihr denkt euch, wie seht ihr das? Also
vielleicht kann man sagen, das ist eine Attacke auf Bitcoin und da muss man halt sehen, wie man das lösen kann und Bitcoin besser machen kann, dass das halt dass so eine Art Attacke nicht möglich ist.
Es ist auf jeden Fall jetzt da und es ist nicht wirklich möglich, dagegen was zu tun. Ich glaube, die ganzen Alternativen oder die Ideen, um dagegen was zu tun, Stichwort Fix the Filters, würde alles noch deutlich schlimmer machen, weil es gibt jetzt so eine große Bewegung, die nennt sich ja eben, der ist nicht groß, das stimmt nicht, es sind einfach ein paar Leute, die ziemlich aggressiv vorgehen und quasi Filter wollen und dann auch Core-Entwickler richtig, wie sagt man, zu belästigen und so, dass die jetzt endlich diese Filter einbauen sollen. Und mit Filtern ist es halt, wird es halt alles meistens noch viel schlimmer, weil das ist dann wie so in der Politik immer, dass man so sagt, okay, jetzt brauchen wir hier noch eine kleine Regulierung, dann passt es. Ach nee, jetzt brauchen wir hier noch eine kleine Lenkungssteuer und da brauchen wir noch einen kleinen Eingriff. Dann ist aber alles gut und so ist es eben mit diesen Filtern auch. Da fängst du an einer Stelle an und dann machst du das und jetzt brauchen wir vielleicht hier noch einen Filter. Und wir haben ja eben auch vorhin, Stichwort Cat21, wir haben ja so eine Art Trollprotokoll quasi zusammengebastelt und zwar haben wir festgestellt, dass es noch nie irgendjemanden gab, der eine Bitcoin-Transaktion mit einer Locktime von 21 gemacht hat. Locktime 21 bedeutet, dass die Transaktion erst valide ist im Block 21. Es müsste Locktime 21
sein. Ihr habt das gebaut und fragt uns.
Nee, ich bin mir nur immer nicht sicher, wie dann das genau ist. Ist es ab dem Block oder
bis dem Block? Und alles mögliche. Also
es hat auf jeden Fall noch niemand gemacht, weil damals bei Block 21 gab es halt die Funktionalität noch gar nicht. Deswegen hat noch niemand so eine Transaktion gemacht.
Das 2009, als Satoshi die gemacht hat.
Genau.
Okay.
Da haben wir quasi gesagt, okay, ab sofort ist es so, wenn du eine Bitcoin-Transaktion machst mit Locktime 21, dann wird aus dem Transaction Hash und aus dem Block Hash, aus diesen Random Daten, die da entstehen, wird eine Katze generiert, eine Pixelkatze. Und deswegen ist es so, egal an wen du eine Bitcoin-Transaktion schickst, du kannst einfach eine Locktime 21 mit dranhängen und dann bekommt diejenige so eine Katze. Und wir haben da eben so einen Indexer gebaut, der quasi dann diese Katzen indexiert. Das geht einfach nur darum, um zu zeigen, wie sinnlos das ist mit den Filtern, weil dann müsstest du jetzt plötzlich anfangen, okay, jetzt müssen wir ab sofort alle Transaktionen filtern, die Locktime 21 haben. Und dann kommt jemand mit Locktime 420 und dann kommt jemand mit Locktime 69 und so. Also es ist völlig sinnlos, solche Dinge raus zu filtern. Und wie sind wir jetzt da hingekommen?
Ja. das ist ja interessant. Ne? Ich habe mir das auch angeguckt. Das heißt, jede Transaktion kann jetzt quasi so eine neue Katze erzeugen.
Es gibt schon 60.000 so Katzen.
Es gibt schon 60.000 Katzen?
Ja.
Okay, aber wie kann ich die Katze dann verkaufen?
Das geht nicht.
Das geht nicht. Nee. Die Funktionalität ist noch nicht implementiert.
Das ist nicht implementiert, aber kein Interesse, das zu machen.
Ihr habt also maximale Catflation aufgebaut. Ganz genau. Es kommen immer nur neue Katzen dazu und tatsächlich mag ich das Konzept von, ich muss mir nicht vorher ausdenken, wie das Bild aussieht, was ich irgendwo rein inscribe, sondern das entsteht einfach von alleine und...
Ich kann es mir gar nicht ausdenken.
Sozusagen. Ja. Nee, deswegen kommt extra noch der Blockhash mit ins Spiel, weil die Transaktions... ID, die könntest du ja vorher schon immer wissen. Also die weißt du ja vor dem Broadcasten der Transaktion, musst du halt nur ein bisschen rumspielen, bis du dann irgendwann das hast, was du haben willst.
Aber jetzt könnte ja sein, dass die Dinger so berühmt werden und so beliebt und so, dass die Miner jetzt extra ihre Blöcke verzögern, um einen anderen Blockhash zu erreichen. Und damit wird das Mining zu Ende. Das sind wir wieder bei der Todesspirale von Bitcoin. Ja. Und damit hast du jetzt das Ende von Bitcoin herbeigeführt. Ja. Dankeschön.
Ja. Ich mache irgendwann so eine Verantwortungsfirma auf, habe ich mir überlegt, die für alles, was in Bitcoin schlecht ist, die Verantwortung übernimmt. Du kannst uns anrufen und oder eine E-Mail schicken und wir übernehmen dann einfach die Verantwortung.
Also eine normale Consulting-Firma.
Genau, ja.
Genial.
Die Global Response GmbH.
Hervorragend. Also da würde ich auf jeden Fall gerne investieren. Das
klingt
nach einem Zukunfts.
Reden wir später drüber.
Nur mal so rein theoretisch gefragt. Hat natürlich keinen Wert, aber wenn ich so eine Katze haben will, als End-User, Wie würde ich da rankommen jetzt? Weil meine normale Wallet, die kann ja nicht mal Ordinals.
Du kannst einfach mit Electrum, kannst du einfach eine Transaktion an dich selbst schicken mit Locktime 21. Mit Electrum geht das. Oder du gehst auf unsere Seite und wir erstellen dir dann so eine vorgefertigte PSBT mit deinem Ordinals Wallet, wo du dann einfach an dich selbst quasi Geld schickst mit Locktime 21.
Aber Seite hilft einem dabei.
Ordinals.com. Genau. Das hilft dir dabei, ja.
Okay.
Und das ist dann praktisch, weil du hast dann das Ding und du kannst es nie wieder verkaufen oder verschicken. Du musst uns den privaten Schlüssel sozusagen selber jemanden geben und dann hat und selber und
das ist so, wird es funktionieren, ja, genau.
So, wirklich. Genau. Bei den Ordinals ist es ja auch ein bisschen komisch, da ist irgendwie Best Practice, immer dieselbe Adresse zu benutzen.
Das ist auch schon.
Also wenn du das natürlich willst, wenn du willst, dass du immer, aber du kannst schon auch natürlich.
Machen viele Leute,
weil die wollen natürlich dann auch flexen und ihre Sammlung herzeigen und dann sagen sie halt so, hey, das ist meine Adresse und das siehst du dann die ganzen Ordinals
drauf. Darum machen die Leute das.
Genau. Okay. Aber es ist natürlich schon besser, wenn du das nicht magst und oder zumindest wenn du nicht willst, dass gewisse Dinge miteinander verknüpft
sind.
Aus
dem Ethereum-Bereich, da hast du halt eine Wallet-Adresse.
Genau, da ist alles account-based und dementsprechend machen wir es die Leute hier auch.
Okay, das ist so interessant, ne? Was sich alles daraus ergibt. Ich meine,
da
Privatsphäre und sowas.
Da wollte ich noch drauf kommen. Das ist ja so ein Phänomen ist ja jetzt auch irgendwie Sets-Hunting. Weil wir ja schon gesagt haben, manche Sets sind wertvoller als andere, ne? Und dann gibt's ja Leute, die machen tatsächlich, das kann man ja jetzt tun. Jetzt kann man sozusagen seine Bitcoin, die man jetzt hat, kann man ja gucken, sozusagen, sind da jetzt wertvolle Sets dabei, könnte ich die verkaufen.
Genau.
Und da ist jetzt zum Beispiel der normale Weg, den die Leute scheinbar ja gehen, ist, sie geben ihren X-Pub oder so in irgendein Webformular. Kann man vielleicht auch eure Webseite machen? Ich weiß es nicht.
Nee.
Und das finde ich ja sehr fragwürdig.
Genau.
Also habe ich jetzt selbst auch
das natürlich ein Riesenproblem. Wir hatten ja schon drüber geredet, es gibt diese offiziellen Ordinals, also erster Satoshi von irgendeinem Block, erster Satoshi vom Difficulty Adjustment Block und so weiter. Und dann haben auch einige Leute noch sich überlegt, wir können noch ein paar andere spezielle Satoshis machen. Zum Beispiel gibt's die Pizza-Satoshis von dieser berühmten 10.000 Bitcoin-Transaktion. Und das sind natürlich extrem viele. Also 10.000 Bitcoin mal 100 Millionen Satoshis. Die sind nicht so rar.
Und trotzdem zahlen die Leute einen Aufpreis dafür.
Genau, trotzdem zahlen die Leute dafür, weil die ganzen Explorer zeigen dann ein extra Icon an. Und wenn du dann dein irgendwie Affenbild-Ordinal mit so einem Pizzasymbol noch hast, dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen spezieller.
Ach so, du nimmst also dann dieses spezielle Ordinal, also dieses spezielle Sat und inscribest das mit deinem Affen.
Genau, du inscribest quasi auf einem Rare Sets. Da gibt es noch irgendwie die Block 9 Sats, dann gibt es noch die Sats, die damals das FBI konfisziert hat von Ross Ulbricht, die Silk Road Sats. Und die Block 9 Sats, das sind eben bei Block Nummer 9 ist der erste Block mit Satoshis im Umlauf, glaube ich.
Ja, irgendwie.
Und so weiter. Aber wie gesagt, also dieses Rare Set Rabbit Hole bin ich auch noch nicht so runtergestiegen.
Ja, und die kann man dann auf Magisat oder Magic
Magisat,
Eden, Magisat oder Magic Eden anbieten als BSBT und dann kann sich die jemand nehmen. Aber bei den meisten ist es halt relativ geringe Kosten, wie gesagt, bei diesen Pizza und Block 9 irgendwie einstellige Dollarbeträge. Und es ist leider schwierig, das irgendwie lokal zu machen. Wir haben auch schon überlegt, ob das möglich ist, irgendwie dann ein Skript zu haben und um den Leuten zu ermöglichen, das lokal laufen zu lassen. Aber gerade mit diesen Pizza-Transaktionen, das sind halt so viele, da muss man halt erstmal einen eigenen Index erstellen und das alles irgendwie nachvollziehen.
Also diese Ort-Software macht das nicht, für mich mal so angehört, das kann ich nicht auf der
Command-Line. Du kannst mit der Ort-Software auch irgendwie weil die Ort-Software nimmt ja wiederum die sitzt ja auf deinem Bitcoin-Node, also die benutzt ja Bitcoin-D.
Genau.
Und da gibt's schon irgendwie die Möglichkeit, dass du einen XPub irgendwie importierst zu Bitcoin-D und dann dort irgendwas nachgucken kannst. Also
ich glaube auch, dass das irgendwie geht, es ist schon Command-Line-Magic und so.
Funktioniert mit diesen Uncommon, Rare und Legendary Sets.
Ach so, aber nicht
mit den Pizzas.
Genau. Also bräuchtest du einen größeren Index sozusagen.
Genau. Und einen spezielleren Index.
Also diese Legendary und Uncommon, das sind ja die Sats, die quasi auch in der Ort-Software selbst mit drin sind und deswegen kann die das auch. Und generell kann ich nur empfehlen, wenn irgendjemand irgendwas zu dem Thema sich aneignen möchte, dann geht er einfach auf ordinals.com und dann ist oben so ein kleines Buchsymbol und dort ist dann das Handbuch. Und dort ist alles aufgeschrieben, was man, glaube ich, zum Thema wissen muss oder kann. Und das ist extrem gut in der Informationsdichte. Ich habe mir das eben damals vor einem Jahr durchgelesen und deswegen fand ich Ordinals dann auch so spannend, weil das echt ziemlich gut erklärt ist. Ich musste manche Sätze 3-4 Mal lesen, bis ich die ganze Information
richtig gut erklärt,
bis ich die ganze Information rausbekomme, die da drin steckt, weil es einfach extrem knapp alles dargestellt ist, was man wissen muss. Und ich kann es jedem empfehlen, das durchzulesen, dann weiß man zumindest mal, um was es grob geht.
Ja. Und ein weiterer Vorteil ist noch, einige Leute suchen halt diese oder machen dieses Sets-Hunting, versuchen möglichst viele von diesen Rare Satoshis zu kriegen und Eine einfache Möglichkeit, das zu machen, ist zum Beispiel einfach Coinjoins zu machen mit egal was, Wasabi, Samurai, Join Market. Da tauscht man ja seine Satoshis und kriegt andere und dann kann man nochmal gucken, ob da jetzt ein Rare Satoshi dabei ist. Und so sorgen die dann halt für mehr Liquidität bei den Coinjoins. Einige machen das auch einfach nur mit dem Exchange.
Also genau, das habe ich gesehen, dass Leute das für Exchanges machen.
Kriegst dann wieder zurück.
Wobei die Exchanges wahrscheinlich inzwischen dann auch drauf kommen und dann selber filtern oder wenn das wirklich sich durchsetzt.
Ich kann es mir vorstellen.
Ich weiß es nicht, aber okay. Ach so, aber das ist natürlich dann, das ist ja echt perverse Incentives noch und nöcher, weil man kann sich ja dann vorstellen, okay, wenn das jetzt wirklich ein großes Ding würde, ja, dann würden ja dann die Leute, die Coinjoins machen, da irgendwie auch vorher gucken und nicht ihre wertvollen Ordinals weggeben und dann, es ist alles sehr kompliziert.
Das wird ja nicht passieren, weil ich meine, niemand nimmt das ernst, also dieses Rare-Satz-Zeug, von dem her braucht man sich eigentlich keine Gedanken machen.
Aber es ist ja nur aus Spaß. Nur um das nochmal runterzubrechen, es ist quasi, Banknoten sind ja auch eigentlich fungibel, haben aber eine Seriennummer, die irgendwie eigen sind. Das heißt, um das nochmal ganz einfach runterzubrechen, es wäre wie, ich möchte eine Banknote mit einer bestimmten Seriennummer haben, da ist zum Beispiel, keine Ahnung, mein Geburtsdatum taucht da auf oder sowas. Und dann habe ich einen Stapel von 100 € Noten und gebe die in die Bank und hol mir wieder 100 Euro und guck immer weiter durch und gib die wieder in die Bank oder tausche mit anderen Leuten, sage ja.
Korrekt.
Ja. Und im Bitcoin-Bereich ist es eigentlich eine gute Idee, so viel Bewegung zu haben in Coinjoins.
Ich habe noch eine andere Frage. Ich bin noch nicht sicher, ob sie vielleicht dumm ist, aber wir sind ja hier, ich stelle die Fragen, damit andere sie nicht stellen müssen. Ihr habt gesagt, ich kann auch so ein Rare-Sat, der noch irgendwie dann so ein Pizzasymbol hat, da kann ich dann noch mein Affenbild inscriben. Ich kann aber nicht auf einen Satz mehrere Sachen.
Doch, kannst du. Du kannst re-inscriben. Du kannst auf
aber einen löscht Satoshi. Das dann? Ich meine, der wird immer wieder neu definiert, oder? Wenn ich den an jemand anderen verschicke, dann
schickst du auch alle Ordinals mit, die an diesem einen Satoshi dranhängen. Alle Inscriptions, die an diesem einen Satoshi.
Wie geht das mit der Inscription? Also, wie funktioniert, kannst du das nochmal kurz erklären?
Weil man verwendet die Wörter ja oft als Synonym. Also, unter Ordinals wird ja generell immer dieses NFTs auf Bitcoin verstanden, aber Ordinals sind eigentlich nur diese Nummern quasi, mit denen die Satoshis durchnummeriert werden. Und bei Ordinals geht es eigentlich, bei Ordinal Theory geht es nur um dieses Tracken der Satoshis, um dieses Versendbarmachen der Satoshis. Während es bei Inscriptions dann wirklich darum geht, diese Daten in die Bitcoin-Blockchain reinzuschreiben. Und die werden eben in der Witness-Data der Transaktion, werden diese Daten quasi reingeschrieben. Und diese Daten wiederum werden dann an einen Satoshi rangeheftet und werden dann somit quasi versendbar
gemacht. Und an welchen? An den ersten in der Transaktion? Oder von der,
du kannst dir das aussuchen.
Ach, das steht da irgendwo drin.
Du kannst dir das aussuchen, du kannst es mit der Ort-Software festlegen. Standardmäßig ist es immer der erste, aber um quasi Transaktionsgebühren zu sparen, kannst du es mittlerweile auch so machen, dass du einen Output hast, der ist, sagen wir mal, 100.000 Satoshi groß und du machst ganz viele Ordinals, ganz viele Inscriptions in diesen Output rein und hast dann quasi so ein Offset-Index, dass du sagst, okay, alle 500 Satoshis kommt ein Satoshi mit einem Ordinal und wenn du die dann an irgendjemanden versenden willst, dann musst du natürlich diesen einen Output aufbrechen und dann macht der Ort-Wallet für dich das, dass er dann sagt, okay, ich sende jetzt das Ordinal, das auf Satoshi 4500 liegt und bricht dann diesen Output auseinander, macht es zum Input und macht dann sogenannte Dummy-Outputs, um quasi diesen Offset einzuhalten, aber es hat jetzt wahrscheinlich keiner verstanden.
Ich habe es schon verstanden, ich finde es halt einfach so unglaublich faszinierend, weil es hat für mich bisher, und ich bin ehrlich, wahrscheinlich auch in Zukunft kaum eine Bedeutung, außer dass es vielleicht mich irgendwann triggert und ich sage, okay, jetzt zum Beispiel die Boosts, die wir bekommen haben, ne, die werden uns geschickt, ist denn da irgendwie so ein Special Satoshi dabei? So, dann wäre es vielleicht für mich interessant. Ich finde es unglaublich faszinierend, dass das irgendwie funktioniert.
Das geht ja nicht. Lightning.
Bei Lightning
kommen wir mal zu Lightning.
Passt das ja nicht. Also da hast du ja nur die Satoshis, die du ursprünglich
im Kanal sind.
Genau.
Ja.
Du kannst wirklich kriegen, die dein Kanalpartner sozusagen da reingetan hat.
Wenn du jetzt Ads-Hunting. Aber du könntest theoretisch vorher schon nachschauen, welche Satoshis du maximal aus einem Channel rausbekommen kannst. Das kannst du machen.
Also wenn sozusagen dein Kanalpartner jetzt da total wertvolle Satoshis mit in deinen Kanal reingetan hat, dann sagst du, das Geld muss ich ganz haben. Dann musst du sozusagen versuchen, dass du diesen Kanal total füllst.
Ich schicke dir mal 1.000 Euro, kannst du mir das bitte in Lightning schicken?
Aber dann schließt du den Kanal.
Ja, das ist okay. Aber es ist trotzdem, nochmal um auf das Thema Privacy zurückzukommen, ist es doch, du hattest mir, Christoph, eine Wallet geschickt, ne? Hast gesagt, die kannst du mal installieren und gucken und Xverse heißt sie, glaube ich. Und dann dachte ich so, okay, Xverse ist Klingt irgendwie scammy. Gibt's da keine bessere
Namen? Ist es eigentlich wirklich, ist es Open Source, das Ding eigentlich?
Xverse?
Ja.
Das ist eine gute Frage, ob der Open Source ist.
Ich habe das nicht so richtig
herausfinden können. Sie behaupten es selber, aber in den...
Ich habe auf jeden Fall ein GitHub-Repository gefunden, weil ich habe da irgendeinen Issue gemacht, weil mit deren Wallet habe ich quasi diese Transaktion gemacht, wo ich euch vorhin erzählt habe, mit diesem Zcash Single, Zcash All.
Aber in den Lizenzbedingungen, die man natürlich liest, bevor man sich so eine Software installiert, steht drin, du darfst nicht re-engineeren oder irgendwie versuchen, an den Source-Code ranzukommen. So wie ich das verstanden habe, wo ich mir denke, und das ist jetzt aber irgendwie, wo ich denke, ich müsste ja eigentlich meine ganzen Bitcoins in irgendeine Software geben, die für mich durchscannt, ob da so ein spezieller, besonders wertvoller
Satoshi drin ist. Das kann das sowieso nicht, glaube ich, das scannen. Aber ich würde sowieso niemals irgendwo was anderes hingeben, außer eine Adresse höchstens oder ein XPub höchstens.
Also selbst ein XPub finde ich schon sehr problematisch.
Genau, oder Public Key Descriptors musst du...
Aber gibt es eine Möglichkeit, wenn ich jetzt sagen will, ich hab irgendwie unglaublich... Also nicht ich natürlich, sondern Freunde von uns haben irgendwie ein paar Satoshi hier, ein paar da, irgendwas liegt auf der Börse. Was wäre der einfachste Weg rauszufinden, ob ich eigentlich auf einem Schatz sitze, es aber nicht wisse und Gefahr laufe, das einfach wegzugeben? Das ist ja so, ich meine, unter uns Pastorentöchtern, das ist ja nun mal die große Angst von allen. Ne? Ich habe vielleicht die Chance meines Lebens und ich sehe sie aber nicht und dann ist sie weg.
Shitcoiner.
Nee, ja, man kann es halt wie so ein Airdrop sehen, ne? Wie damals beim Fork hatte man auf einmal Bitcoin Cash. Was macht man damit?
Ne? Man verkauft es. Und man genau die gleichen Privacy-Risiken hast du jetzt im Prinzip auch wieder. Denn damals war es halt auch, das ist ja auch, glaube ich, wenig Leuten bewusst, dass du, damals haben ja ganz viele Leute ihr Bcash verkauft, ja. Und das Problem ist, du hast diese ganzen Bcash an eine Börse übertragen, hast es da verkauft, meistens mit KYC. Und zu diesem Zeitpunkt waren ja die Bcash-Chain und die Bitcoin-Chain hatten ja das gleiche UTXO-Set. Das heißt, und du hast da aber deinen Namen angegeben und deine Bcash verkauft. Das heißt, an diesem Zeitpunkt wusste die Börse und damit auch Chainalysis und alle möglichen Dings, diese Bitcoins gehören dieser Person.
So wurden auch viele Leute geschnappt, habe ich vor kurzem erfahren. Echt, ja? Okay. Von jemandem, der sich da auskennt, der meinte, dass auch in Deutschland einige Leute hochgenommen wurden im Nachhinein über diese Fork-Verkäufe damals. Also, dass ich da quasi verraten habe.
Mir war das auch nicht bewusst. Ich bin ganz ehrlich.
Das ist also so,
man fängt an. Oh nein, der DAO hackt nicht.
Also, there is no free lunch, würde ich mal sagen. Es ist also, wenn man jetzt da Geld geschenkt kriegt, dann sollte man mal gucken. Das kann auch Nachteile haben.
Ja, aber wenn du willst ja wissen, ob du so einen satt hast.
Ja, ja, dann musst du dir erstmal eine Software schreiben,
die das rausfindet. Deine Altersversorge quasi, jetzt um nochmal auf die letzte Folge zu gehen, ne, wo du das ganze Problem hast, du hast vielleicht 0,1 Bitcoin. Das reicht noch nicht, um irgendwie deine Rentenlücke zu füllen.
Richtig.
Aber in diesem 0,1 Bitcoin ist vielleicht ein Satoshi drin, der, keine Ahnung, was wird so ein Sat, wenn ihr sagt, der ist ein Bitcoin wert, ein Satoshi?
Ja, das genau,
ist
ja schon das sind sehr spezielle. Das sind spezielle.
Also
sind
die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas hat, ist sehr gering.
Nur wenn das also so ein 2016 Blöcke einer ist, da kommt, genau. Das könnte man schon haben.
Und du könntest ja auch einen sehr alten Sat haben, das ist auch so was die Leute sehr wertschätzen. Ja. Und was ich noch zu Privacy sagen wollte, Bitcoin Cash und diesem Zeug, das Gute ist halt dann aber hier wieder, dass du den eben völlig non-custodial verkaufen kannst, diesen einen Sat, weil selbst wenn du den hast, du musst einfach nur eine partially signed Bitcoin Transaction dann wieder broadcasten, die quasi diesen einen Sat an irgendjemanden schickt.
Stimmt.
Das heißt, du kannst die mit sehr guter Privatsphäre wiederum verkaufen.
Das Verkaufen ja, aber das Rausfinden ist halt schwierig, weil der aktuelle Stand ist halt, ich muss es irgendwie in irgendein Webinterface pasten, mein XPub. Das finde ich schon ziemlich
scary. Oder du setzt dir halt einen Bitcoin Fullnode auf und lässt die Ort-Software drauf laufen und machst es dann.
Und dann baue ich meinen eigenen Index, weil ich die ganzen Sachen.
Genau.
Ja, ja, okay, ich verstehe schon.
Du brauchst nur ein eigenes Datencenter. Nee, Spann.
Ja. Genau. Okay, also ich nehme an, man kann euch da Geld geben, damit ihr das für euch für einen macht.
Vielleicht gibt es ja demnächst.
Ich habe schon mal bei einem Freund hat mal angefragt, ob ich ihm da helfen kann. Und ich habe da mal so nach Services geguckt und so. Und es gibt ein paar so Services, die ja ein bisschen klang sind, aber es gibt von Danny Deasy, der auch ziemlich ein fähiger Entwickler ist, der hat eine API gebaut, wo du UTXOs, also wo du quasi die UTXO-ID hinschickst und dann sucht der und dann schickt er dir zurück, was er gefunden hat. Und da wollte ich eigentlich mal ein Web-Interface dafür bauen, aber ehrlich gesagt keine Zeit dafür gehabt, dass man quasi, dass Leute das einfach machen können, dass sie quasi einfach die Transaction-ID rein copy-pasten und dann gibt die API zurück, hey, du hast den und den
Und wenn ich das über Tor dann benutze, dann ist es vielleicht genau. nicht so ein riesiger Privacy.
Genau, oder noch ein paar andere random Transaction-IDs mit rein, genau. die nicht dir gehören.
Genau, aber wie gesagt, ich habe keine Zeit gehabt. Da ist ja, viel zu viel zu tun.
Also ist der Tipp eigentlich, wenn irgendjemand Interesse daran hat, Sets-Handing zu betreiben, eigentlich erstmal nichts mehr auszugeben, was man hat.
Alle Bitcoins.
Hodl.
Hodl. Gibst du deine Bitcoin aus?
Klar.
Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe.
Ich muss das ja inscriben damit, oder?
Ja, da gibst du es ja nicht aus. Der gehört ja dann das UTXO danach.
Ja, aber ich muss da Gebühren bezahlen.
Ach so, ja gut.
Das wäre eigentlich die Idee, du machst nur Lightning Wallets auf und bezahlst aus und schließt dich über Lightning, schließt aber nie Kanäle. Und dann kannst du dir das Geld ja immer noch wieder zurückholen. Das okay. müsste funktionieren.
Also es bleibt aber unterm Strich nichts anderes, als zu warten, bis sich vielleicht irgendjemand mal, oder bis man sagt, okay, so wie beim Raspi Blitz, ne, wenn du den installierst, dann kannst du ja so jede Menge Bonus-Services da machen, deinen eigenen Mempool-Server und noch dies, das, Ananas. Mhm. Dass man da irgendwann sagt, okay, du kannst jetzt hier so eine Ordinal-Scan-Instanz irgendwie installieren, die lokal bei dir läuft. Und ja. dann müsstest du halt alle deine Bitcoins einmal durch diesen Raspi Blitz.
Ja, habe ich auch schon länger vor, auf dem Raspi Blitz den Ord Wallet aufzusetzen, aber auch keine Zeit. Also
ich habe es auf Umbrel geschafft.
Ja. Umbrel geht's auch, genau.
Wobei ich nicht geschafft habe, da kannst du dann halt, das ist halt in so einem blöden Docker-Container und dann kommst du wieder nicht an das Executable. Also du kannst dann irgendwie nicht einfach auf der Command-Line irgendwas exekuten. Das ist zumindest ziemlich schwierig. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich weiß nicht, was ich dem sagen muss, dass ich dieses Ord-Ding tatsächlich dann benutzen kann, weil in dem Interface geht's natürlich nicht. Du brauchst schon die Command-Line und das geht dann nicht so leicht.
Okay, also für den einfachen User ist es vollkommen out of reach.
Ja,
freut euch, dass eure Privatsphäre da noch sicher ist, indem ihr das nicht irgendwo reinpostet. Lasst es einfach. Freut euch an euren Standard-Bitcoins.
Aber ich finde, was einfacher und realistischer ist bezüglich Airdrops, diese Runestones.
Ja, jetzt kommen wir zu den Runestones. Wir müssen noch eine Sache, die ihr erinnert euch, dass Christoph vorhin diesen Mega-Take mit Fachbegriffen gesagt hat. Und wir müssen, glaube ich, damit man Runes auch richtig versteht, nochmal BRC20. Erklären und was der Unterschied ist.
Oh Gott.
Oder soll das so
Runes und Stamps
soll das doch,
müssen wir auch noch erklären.
Nein, aber Runes soll das doch ersetzen, oder? Oder ist da so eine Alternative, dass man sagt,
also BRC20, irgendjemand hatte die Idee, nachdem diese Ordinals aufgekommen sind, also bei den Ordinals kann man Text, Bilder, Sound oder sonst was inscriben und da hat irgendjemand dann die Idee gehabt, ich kann ja auch so ein JSON inscriben, also ein Text in einem bestimmten Format. Und da dann einfach sagen, ich mache jetzt Token XY, der hat 1 Million Stück und die können jetzt Leute minten, also erstellen. Und dafür braucht es dann noch ein extra Layer, noch eine extra Software auf Ord nochmal drauf, die diese BRC20-Token-Informationen auswertet und trackt. Und das ist sehr ineffizient. Dabei es sorgt halt auch dafür, dass die im UTXO-Set bleiben, die Transaktionen. Und ist einfach total ineffizient. Und die neue Idee mit den Runes ist, die BRC20 quasi zu ersetzen mit einem effizienteren Protokoll als OP-Return. Also das hat im Grunde genommen nichts mit diesen ursprünglichen Ordinals-Inscriptions zu tun.
Genau, also Runes und Ordinals haben eigentlich nichts miteinander zu tun.
Ist aber in derselben Software implementiert.
Genau, das schon.
Und sie haben nichts miteinander zu tun. Person. Also für die Runes brauche ich nicht die Ordinal-Theorie oder was?
Technisch hat das absolut nichts miteinander zu tun. Wieso? Das ist zwar in derselben Software, aber ansonsten sind es zwei komplett unterschiedliche Dinge.
Das ist einfach ein Shitcoin-Erzeugungsprotokoll, was gar nichts mit
Ordinals zu tun hat. Es nutzt halt wieder OP-Return, was wir ja schon seit 10 Jahren oder so haben.
Ja.
Und OP-Return wurde extra entwickelt, quasi um Daten auf der Blockchain zu speichern. Kleine Daten, maximal 80 Byte. Und die gelten dann als verloren. Also die kannst du nicht wieder ausgeben. Und dadurch landen die nicht im UTXO-Set und müllen das halt nicht voll.
Aber also genau das Gleiche haben doch auch schon Counterparty und Mastercoin gemacht, was ein Omni hieß und so. Oder? Was ist denn jetzt der Unterschied?
Also warum oder RGB jetzt, auch so. Das ist halt vielleicht erstens mal besseres Marketing. Casey ist da sehr gut drin.
Und alle paar Jahre kommt halt ein Trend wieder.
Genau. Und, und vielleicht sind halt jetzt irgendwie die Leute ready für sowas. Keine Ahnung. So wie mit Counterparty waren die Leute, glaube ich, auch noch nicht so ganz ready für. Und jetzt aber mit Ordinals scheinbar schon oder so.
Na und, was er ja in seinem Podcast, den wir auch verlinken werden, gesagt hat, wenn es stimmt, ich kann das nicht beurteilen, dass er gesagt hat, es gibt halt ganz viele Ansätze, dieses Problem zu lösen. Sie sind halt oft ultra kompliziert.
Genau.
Und er, so zumindest verspricht das, Runes angeblich ist eine simple Lösung.
Ist auf jeden Fall simpler als
für diese Idee,
RGB jetzt.
Wo es darum geht, so Token, die man mengenmäßig erzeugen kann im Vergleich zu Ordinals und Inscriptions, was ja, wo er dann ein Bild irgendwie so, ein non-fungible Token und dann will man wieder jetzt so ein buntes Casino an allen möglichen Token, die man erzeugen kann. Er hat das ja selber, hat er da auch gesagt, ich erschaffe mit Runes nicht selber ein Shitcoin, sondern ich erschaffe den Ort quasi, wo andere Leute Shitcoins erzeugen können.
The mother asshole from whence all Shitcoins spring.
Ja. Die Idee auch ganz interessant, ja. Leute wollen halt irgendwie ein Casino haben und was ist dann das Richtige, ein Casino zu verbieten, wie einige Länder das machen, oder quasi davon zu profitieren und das zu besteuern und
genau. Und das, wie gesagt, wird schon seit ewiger Zeit versucht. Ich glaube, der allererste, der wirklich so richtig im großen Stil versucht hat, Shitcoins und NFT zu Bitcoin zu bringen, war Chaco Mosuku. Der hatte damals dann groß RGB gepusht. Ich verstehe auch nicht, wieso der Ordinal ist jetzt
der tausendste Versuch. Ja?
Also aber das haben Leute immer wieder versucht und jetzt schauen wir mal, wie es dieses Mal wird. Ja.
Also diese Runes sind gar nicht für NFTs sozusagen.
Nee, das sind, für so 100%
Fungible Token.
Genau. Da sind wir wieder im Kreis quasi.
Genau.
Ja.
Und es soll halt eben effizienter sein, weil bei diesem BRC20, um das mal zum Beispiel zu erklären. Das
ist völlig sinnlos.
Ja, und um die BRC20 zum Beispiel brauchst du 2 Inscriptions, du musst 2 Ordinals erzeugen, um diese BRC20 zu verschicken. Du musst erst einen Transfer Ordinal erstellen, wo drin steht, ich versende so und so viele BRC20 an den und den. Ich verschicke so und so viele BRC20 Token und dann schickst du jemand anderem dieses Ordinal. Das heißt, du brauchst 2 Transaktionen, dann verschickst du quasi diesen BRC20 Token. Das heißt, du brauchst 2 Transaktionen, um BRC20 Token zu verschicken, weil du quasi erst inscriben musst, hey, ich will verschicken, und dann verschickst du das, was du inscribed hast. Und bei Runes braucht es eben nur noch eine
On-Chain-Transaktion. Aber da hast du doch auch dieses Edging und Transferring.
Genau, aber das ist, du brauchst nur immer eine Transaktion. Also Edging, dann erzeugst du, glaube ich, Runes, und bei Transferring, dann transferierst du welche.
Und du spammst da nicht so sehr das UTXO-Set voll? Oder?
Gar nicht, weil es halt ob Returns sind und das...
Achso, das ist alles ob Returns, richtig. Okay. Ja. Das heißt, das ist sozusagen, dieser State wird dann von einem extra Client gehalten und nicht so, der ist nicht auf der Blockchain sozusagen.
Genau. Also, und jetzt muss man natürlich sagen, dass die Leute, die sich mit diesem BRC20 Token beschäftigt haben, die haben da halt unglaublich viel Geld damit verdient, weil diese Token, keine Ahnung, in ihrem Preis teilweise explodiert sind, und jetzt denken die Leute halt, dass sie genau das Gleiche wieder mit den Runes schaffen, und deswegen wird da halt vor allem am Anfang ein unglaublicher Hype da sein. Aber das Problem ist halt, wir haben halt nur so und so viel Blockspace und der wird halt relativ schnell voll sein, und deswegen werden die Gebühren auch wahrscheinlich ziemlich hoch gehen. Wobei man bei Runes dann auch wieder sagen muss, dass es theoretisch ja auch möglich ist, die ins Lightning-Netzwerk zu transferieren, weil es eben UTXO-based ist. Also auch so wie Taproot Assets. Das glaube ich, wäre Taproot Assets ein besserer Vergleich für Runes. Genau, aber da müsste halt irgendjemand eine Implementierung schreiben, dass er so zum Beispiel LND oder C-Lightning diese Runes erkennt, und dann könntest du die theoretisch auch über Lightning verschicken, aber das ist so weit in der Zukunft, da glaube ich. Ja.
Also aber du hast im Grunde genommen keine großen Möglichkeiten mit den Dingern, ne? 80 Byte, da passt rein Name, wie viele es davon gibt, also die Teilbarkeit und ein Symbol, irgend so ein Unicode-Zeichen, und das war es halt schon. Du kannst keine irgendwie Features reinbringen. Das ist nur diese
Information. Damit haben Leute viel Geld verdient bei BSV, bei
diesen BRC-Dinger? Meme-Coins.
Ja, voll.
Wer steckt denn da dahinter?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es halt einfach die Leute sind, die das schon seit Jahren auf anderen Chains machen, und jetzt geht es in Bitcoin, und jetzt sind die alle mit ihrem Zeug rübergekommen und machen das jetzt in Bitcoin.
Es gab ja mal es gab mal so Gerüchte, dass irgendwelche so BSV-Leute da ganz stark investiert hätten in dieses BRC-Ding oder dieses.
Voll. Weniger BRC20, glaube ich, auch mit Unisat. Der Gründer von Unisat, das ist so dieser Standard-Wallet und Marketplace für diese BRC20-Token, der, glaube ich, kommt aus der BSV-Richtung. Wer auf jeden Fall aus der BSV-Richtung kommt, ist Ordinals-Wallet. Das ist so ein Wallet eben für Ordinals und auch so ein Marketplace. Aha. Die kommen voll aus der BSV-Richtung, und deswegen, glaube ich, ging es eben auch so schnell, dass so schnell solche Marketplätze da waren, weil die hatten eben schon dieses ganze Zeug ready, dieses Daten in die Bitcoin-Blockchain speichern und diese Konzepte, die damit verbunden sind, das kannten die schon alle von BSV.
Das ist ja deren Ideologie, man muss einfach alles in die Chain schreiben.
Genau. Und jetzt geht das plötzlich, und deswegen konnten die diese Konzepte quasi zu Bitcoin rüberbringen. Und ich habe auch von irgendeinem von dem Ordinals-Wallet-Gründer, glaube ich, mal irgend so einen Post gelesen, so, ja, wir haben gewonnen, Und dann so, nee, du hast nicht gewonnen, du machst es jetzt auf Bitcoin, so. Und die kommen auf jeden Fall aus dem BSV-Bereich, ja.
Krass.
Kann man sich jetzt fragen, ob man es gut findet oder schlecht findet oder es ist halt das, was der Casey auch gesagt hat, ne? Er versucht einfach Spekulation, Gambling und Entertainment zurück zu Bitcoin zu bringen. Und offensichtlich, wie gesagt, es ist überhaupt nicht meine Tasse Tee.
Voll, aber es heißt immer, Bitcoin ist for enemies, aber dann, wird immer so einfach gesagt. Aber wenn dann irgendeiner kommt und was macht, was einem nicht gefällt, fällt dann so, ja gut, also okay. Der jetzt aber nicht, aber sonst alle, ja.
Aber was ist eure Intention? Warum macht ihr das? Auch nur als Lulz oder?
Ehrlich gesagt, teilweise, ich fand's halt einfach, ich habe das gehört damals und ich war damals ich fand halt Bitcoin wohl so schrecklich politisch teilweise und das ist so ein schön unpolitisches Thema, finde ich oft. Und ich habe dieses Handbuch damals gelesen und fand es sehr effizient, wie es gemacht ist. Ich habe auch relativ früh die Leute kennengelernt, die an diesem Ort-Wallet arbeiten und das sind meiner Meinung nach sehr fähige Leute und das Protokoll ist sehr effizient und es ist eigentlich einfach eine gute Software, würde ich sagen. Also Casey hat da schon was Gutes gebastelt und es ist dann auch so organisch gewachsen, so wie Bitcoin selbst. So ist es gab's dann und keine Sau hat's interessiert. Also im November 2022 haben wir im Socratic Seminar wurde das Thema mal angeschnitten und dann gab's irgendwie Inscription Nummer 0. Dann hat's irgendwie länger gedauert. Dann gab's Inscription Nummer 1. Dann
hat's irgendwie ein Dickbad übrigens.
Ein Dickbad, genau. Dann hat's glaube ich 2 Wochen gedauert. Was ist ein Dickbad? Ja, unbedingt Inscription Nummer 1 anschauen.
Okay. Wir gucken in den Link. Wir erklären das jetzt nicht.
Auf ordinant.com einfach 1 oben eingeben, dann kommt man zu Inscription Nummer 1. Und dann hat's halt Wochen gedauert, dann gab's irgendwann Inscription Nummer 3, dann mehrere Tage gab's Inscription. Also es ist so langsam gewachsen und irgendwann ist es halt immer mehr geworden und irgendwann ist es halt völlig explodiert. Und bei Runes wird's halt eben interessant, weil das ist halt eben nicht so organisch gewachsen. Ja, das ist jetzt eher so, dass es gelauncht wird und voll da ist. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob die Software ob das alles so hält. Und
aber macht ihr da auch was mit Runes?
Also ehrlich gesagt, also ich habe mal angefangen, eine Datenbank anzulegen, wo man quasi alle Runes, die es gibt, sehen kann, um quasi den Leuten so ein Suchfeld zu ermöglichen. Aber sonst noch nicht. Vielleicht wird es auch irgendwas dazu geben, aber ich keine Ahnung. Es ist alles so wild und so. Ich würde ehrlich gesagt lieber ein bisschen warten, bis sich das alles ein bisschen beruhigt und ein bisschen kristallisiert, was davon jetzt wirklich zu gebrauchen ist und was nicht.
Also ich habe ja da auch 1-2 Artikel noch zugelesen und es ist halt genau, wie du gesagt hast, es wird angekündigt von dem Entwickler, der Ordinals gemacht hat, der quasi überrascht auch selber von dem Erfolg von Ordinals war. Mhm. Und letztlich ist das ja, dieses Runes ist ja auch wieder arbiträr und kann man so machen, muss man aber nicht so machen, aber so mein Eindruck, durch diese Reputation, die mit Ordinals entstanden ist, ist das halt so mehr oder weniger gesetzt, dass das nächste große Ding ist, ne? Und es gibt dieses ganze Ökosystem um Ordinals herum und da gibt's auch schon die Entwickler oder Marktplätze oder Projekte, die auch angekündigt haben, wir werden sofort mit Block 840.000 Halving, werden wir sofort den Runestone oder die Runes namens Runes machen, was auch wieder, wo man sagt so, ey, das ist das Dümmste, was man machen kann, weil dann wieder totale Verwirrung ist und du kannst die Leute reinlegen. Voll. Und dann habe ich aber gleichzeitig in diesem Podcast hat er auch gesagt, er will das aber so ein bisschen, dieses Frontrunning will man begrenzen und dass da die Leute sofort irgendwie das zuspammen, dass er sagt, es wird nur der Namensraum wird erst später freigegeben. Genau. Ne? Über eine Epoche ist das so, dass Stück für
alle 4 Jahre wird ein neuer Namensraum freigegeben.
Genau, und du musst mindestens, glaube ich, 13 Charaktere haben am Anfang, also der Name deiner Rune darf nicht weniger sein, was ja eigentlich bedeutet, dass du mit Runes gar nicht jetzt starten kannst.
Nee, kannst du nicht.
Aber okay. Runes starten.
Aber es gibt ein paar Freemind-Sachen, also im Code sind so ein paar, eine Handvoll irgendwie reserviert, ne, für die.
Du kannst dir selber was ausschütten, glaube ich, irgendwie das hat er gesagt.
So, das ist ein Mindestbetrag. Aber die Entwickler selber haben doch so ein paar Namen erstmal reserviert, glaube ich.
Das weiß ich nicht.
Achso. Muss ich nochmal.
Aber nachkommen. Irgendwas ist hart gecodet, ja. Aber ich dachte, da geht es auch irgendwie um Frontrunning zu vermeiden.
Ja, okay. Wir werden es sehen. Aber jetzt kommt dieser Halving-Block. Ne? Ja. Und wir haben schon ganz am Anfang gesagt, es gibt so Leute, die wollen einfach lustige Muster irgendwie, dass man dann in mempool.space da ein Logo sieht oder sowas und bauen ihre Transaktionen so. Es gibt andere Leute, die wollen den bestimmten Sat darin haben oder sowas und das rausziehen. Und es gibt aber bei Runes dann die Leute, die sagen, sie wollen die Ersten sein, die irgendwie so eine Runes erzeugen, da so einen bestimmten Token. Das sind ja ganz verschiedene Richtungen, aus denen Leute auf diesen einen Block zustürmen und sagen, wir wollen damit irgendwas machen.
Deswegen wird der Block wird wild. Also ich bin sehr gespannt drauf.
Ich würde ja wetten, er wird leer.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass eben meiner sich den schnappt und irgendwas Besonderes
damit macht. Das finde ich sehr lustig.
Das finde ich sehr cool. Lustig. Ja.
Also irgendwas wird passieren
mit diesem. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass irgendwie so ein großer Miner wie Mara oder so, dass die fürs Halving so einen fertigen Block hätten, den sie irgendwie, wo sie Offband quasi schon von irgendwelchen Akteuren schon Transaktionen zugeschickt bekommen haben. Hey, ich mach, wenn ihr einen Halving-Block kriegt, dann packt bitte die Transaktion mit rein, ihr kriegt dafür irgendwie das Zehnfache von mir.
Könnt also kann vorstellen, sein, dass das so ein Megablock ist, eine Transaktion drin, die 4 Megabyte groß ist.
Genau. Also und irgendjemand zahlt dafür unfassbar viel Geld, könnte ich mir vorstellen, ja.
Plus, du hast gesagt, du erwartest vielleicht sogar einen Reorg-Kampf oder was, du stimmst, ich weiß gar nicht mehr. Aber das man sagen,
vorstellen, ist denkbar, ja.
Das heißt, wenn ich überlege so ein bisschen, was gibt man jetzt den Hörerinnen also, und Hörern mit als würde, Rat, was man noch machen sollte vor dem Halving, was man vielleicht nicht machen sollte.
Vorher noch Transaktionen auf die eigene Lightning Wallet.
Kamillentee trinken, sich ein bisschen beruhigen. nicht und durchdrehen, wenn es dann soweit ist. Alles wird gut, Bitcoin wird nicht sterben. Da habe ich schon auch ein bisschen Angst dafür, dass es halt, wenn jetzt dann die Gebühren wieder so hochgehen, dass es halt dann wieder einfach Leute gibt, die völlig mental durchdrehen, weil die das einfach nicht verkraften, dass jetzt also da irgendwas mit Bitcoin gemacht wird, was ihnen nicht passt.
Eine extreme Sache, die passieren könnte, ist, dass irgendwelche Exchanges temporär eine Auszahlung von Bitcoin stoppen, weil die Transaktionsgebühren so hoch sind.
Ja, wenn sie kein Lightning haben. Ja,
ja, das irgendwie
Binance das hat ja oder Coinbase Binance mal oder
so
gemacht. Sagen,
ja, Bitcoin könnt ihr jetzt erstmal nicht auszahlen. Binance
hat das gemacht, weil die Gebühren
so hoch waren? Ja, irgendwie Coinbase oder Binance irgendwie haben doch beim letzten Fee-Spike dann kurz temporär gesagt, okay, es geht jetzt gerade nicht mehr. Und darauf hatten sie ja eigentlich gesagt, dass sie jetzt Lightning implementieren. Ich glaube, Coinbase hat es mittlerweile auch, bei Binance glaube ich auch, ja.
Ja, jetzt holt sie der Schrecken der Vergangenheit immer schön nach hinten raus.
Da werden viele eingeholt,
die Entwicklung.
Die auf On-Chain ihr Business gebaut haben. Ich meine, wir haben ja alle immer gesagt, dass irgendwann die Transaktionsgebühren deutlich höher werden, als sie jetzt sind. Und dann war es plötzlich soweit und dann hat jeder so gesagt, so ja, oh nee, also ach was, wenn ich einen Lightning-Channel schließe, dann muss ich On-Chain-Transaktionsgebühren, das habe ich aber nicht gewusst, so ungefähr, ja.
Das aber es ist halt jetzt gut, nach dem Halving gibt es weniger Block-Reward, aber dadurch höhere Transaktionen. Also dieses Mining-Death-Spiral ist halt nicht so, Todesspirale ist jetzt nicht so.
Ja, also das könnte tatsächlich so sein, dass diesmal der ökonomische Impact des Halvings tatsächlich, oder Halvenings, richtig gesagt, tatsächlich gar nicht so groß ist, weil im Prinzip die Gebühren irgendwann vielleicht schon genauso hoch sind, wie das, was jetzt wegfällt an Subsidy. Das könnte passieren, ja, wer weiß. Also.
Ja.
Aber das wäre dann schon ziemlich hohe Gebühren, wenn jetzt in jedem Block 3, irgendwas an Gebühren drin sind.
Voll, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man die ersten Wochen wirklich 1000 Sat per V-Byte.
Wochen. Ja.
Ich könnte es mir vorstellen, also nagel mich nicht darauf fest, aber mich würde es jetzt nicht wundern, wenn es so kommen würde, dass wir das irgendwie 1-2 Wochen sehen. So.
Okay, ich sehe ja nur schon wieder, die Bitcoin ist tot, Medien. Aber wobei war, glaube ich, auch irgendwer hat einen Screenshot gepostet von der Neuen Zürcher Zeitung mit der Überschrift, die Anzahl neuer Bitcoins verdoppelt sich.
Nee, also ja, verdoppelt sich.
Ja, so in der Zeitung, wo man sich so denkt, wow, das ist hart.
Der Preis verdoppelt sich doch, oder? Das ist darum, ich dachte, darum geht's. Der CEO setzt doch noch einen neuen Preis fest dann.
Die oder? Neue Zürcher Zeitung sieht das anders. Aber ich wollte noch eine Sache auch zum erklären, ne, weil diese Begriffe sind auch gefallen, inscriben und etchen. Ne, die Runes werden quasi geätzt irgendwo ins Protokoll und die Inscriptions werden inscribed.
Genau.
Okay,
also es ist so einfach nur wieder irgendwo bei einem Baum was reinritzt oder so.
Ich meine, es ist, man kann das ernsthaft sehen, dann kann man sagen, es ist alles, hat keinen Sinn, ist Schwachsinn irgendwie, wie du es gesagt hast, Stefan. Aber die Leute, der Casey in diesem Podcast, ist ja auch Videopodcast, sitzt da als Wikinger verkleidet und sowas und seine Partnerin sitzt da auch irgendwie geschminkt. Ich habe das auch gesehen und dachte so, oh Gott, ey, das ist so Shitcoinery.
Ja.
Da kann doch nichts Sinnvolles bei rumkommen. So, und dann habe ich es mir aber angehört und dachte so, okay, erklärt's aber zumindest ganz gut und es ist halt ein ganz anderes Mindset, an die Sache ranzugehen. Und ich tue mich halt schwer, damit eine Meinung zu haben, ob wir das jetzt machen sollen oder nicht. Also das ist genau dieses, soll der Markt entscheiden, ne? Habe ich jetzt, Bitcoin macht nicht das, was ich will, dass Bitcoin macht, also ist alles böse oder sowas. Und das ist ja auch so eine Herausforderung an Bitcoin, sich immer wieder
man kann eh nichts dagegen tun.
Genau.
Also du bist eh machtlos. Es wird so gemacht, wie es gemacht wird dann letztendlich, ja. ob wir wollen oder nicht.
Also man kann auch was dagegen haben, dass Bitcoin in Darknet Markets genutzt wird
und dass Silk Road es gab, ja, könnte man ja auch sagen, Bitcoin ist durch Silk Road ja eigentlich richtig groß geworden. Es gibt sicher auch Leute, die sagen, Silk Road ist jetzt kein moralisch sinnvoller Anwendungsfall von Bitcoin. Wurde auch gemacht. Und also ich frage mich manchmal immer so, weil ich höre dann immer so, ja, ob das Sinn hat und sonst irgendwas. Ich frage mich halt immer so, warum darf man sich nur noch mit Dingen beschäftigen, die für andere Sinn haben?
Naja, vor allen Dingen, wenn sie für andere Sinn haben, dann heißt das ja nicht, dass das für mich Sinn haben muss.
So, richtig,
das
ist, ja.
Genau. Muss das umgekehrt. Alles,
ja. So sehe ich das auch. Also für mich, ich finde das tatsächlich, also gut, diese ganzen Fungible Tokens sehe ich wirklich einfach nicht, wozu man das... Also ich glaube, die eignen sich ausschließlich
für mich Betrug, auch schwer.
Aber die Non-Fungible Tokens, okay, das ist halt, glaube ich, Geschmackssache. Ich finde das sinnlos, aber ich verstehe, dass Leute das geil finden. Das kann ich verstehen.
Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es tatsächlich, ich sehe es. Ich kann es akzeptieren, dass ich es geil finde. Ich verstehe es nicht.
Also man kann es ja wie Dogecoin sehen vielleicht. Dogecoin macht auch keinen Sinn. Ist eine lustige Sache. Einige Leute spielen damit rum.
Und dieses sich verewigen auf der Bitcoin-Blockchain, das finde ich schon irgendwie spannend, dass du da Dinge drauf schreiben kannst, so die einfach bleiben. Und ich habe irgendwann mal so ein Paper gelesen, das war aber schon aus den 90ern, das ist nicht mehr unbedingt so aktuell. Aber da ging es eben darum, dass man quasi davon ausgeht, dass wenn irgendwie die Historiker später mal auf unsere Zeit zurücksehen, dann sind wir quasi so eine Art dunkles Mittelalter, weil wir zwar denken, dass wir alles speichern, weil ja alles digital ist, aber in Wirklichkeit tun wir es überhaupt nicht. Ja? Wenn du das dann manchmal irgendwie merkst, wenn du irgendwie mit alten Freunden zusammenkommst und dann sagst du irgendwie so, sag mir, hat eigentlich von euch irgendjemand noch die Bilder, die wir damals vor 10 Jahren von dem und dem Event gemacht haben und dann so, ja, nee, ich habe mein Handy verloren, ja, nee, das war auf der Festplatte, die kaputt ist, und plötzlich haben wir so festgestellt, obwohl jeder dabei war und jeder Fotos gemacht hat, niemand hatte diese Bilder mehr, ja? Weil jeder verlässt sich beim Speichern auf den anderen und letztendlich wird dann gar nichts gespeichert. Und früher haben wir halt die Fotos wenigstens noch ausgedruckt oder so und jetzt landen sie auf irgendwelchen Festplatten und gehen verloren. Und deswegen ist es oft so ein bisschen eine Illusion, dass wir quasi alles speichern. Aber mit Bitcoin finde ich, ist es schon interessant, dass man da zumindest sowas hat, wo man weiß, okay, also auch wenn ich mal tot bin,
dann sollst du all deine Fotos auf der Bitcoin-Blockchain
gespeichert. All meine Familienfotos. Nee, dann kannst du halt zumindest irgendwas hinterlassen. Ich finde das schon irgendwie spannend.
Ja, aber was ist denn hinterlassen? Irgendwie Katzenbilder, ne? Ja,
das ist dir überlassen, was du hinterlassen willst. Dickbats.
Und außerdem, ganz so negativ ist es nicht. Es gibt ja ein Unternehmen, was schön auch in Bitcoin alle deine Daten speichert. Chainalysis.
Stimmt, ja, aber die speichern nicht meine Katzen. Aber das siehst du, das ist interessant, weil da kann man Chainalysis auch wieder voll verwirren, indem dass du einfach eine Bitcoin-Transaktion, ich schicke dir Bitcoin für irgendwas, für die Drogen, die du mir gibst, und ich hänge dann einfach eine Locktime 21 ran und dann denkt sich Chainalysis, der hat eine Katze verschickt.
Okay.
Oder ein BRC20-Token oder also... Umso, weil du vorhin diese ganzen verschiedenen Akteure ansprichst, für die ist es natürlich dann, glaube ich, schon manchmal auch schwieriger, dass sie das dann alles noch voneinander separieren. Weil du kannst jetzt immer so tun, dass ich einen Rune verschicke, in Wirklichkeit verschicke ich gar nicht einen Rune, sondern eigentlich mache ich es anders. Ich nehme den Rune quasi nur her, um
das zu verschleiern.
Wir machen das alles nur, um Chainalysis zu verwirren.
Genau, ja.
Was ist denn der beste Ort, um das Halving mir anzugucken, blockchain-technisch? Also ich meine, Mempool Space ist ein super Block-Explorer und da wurde offensichtlich jetzt schon rumgespielt, mit der grafischen Darstellung den Block so zu bauen, dass das in dem Explorer dieses M ergibt. Aber welche Seiten, wenn ich jetzt sage, das ist ja irgendwie Freitag auf Samstag, irgendwann in der Nacht wird das stattfinden, wenn ich da zu Hause vor meinem Rechner sitze und sage, ich möchte es live miterleben und möchte mir, ich möchte auch sehen, wo dieses ganze Drama passiert, welche Seiten würdet ihr sagen, sollte man da offen haben?
Twitter
wahrscheinlich. Es gibt bestimmt irgendjemanden, der irgendeinen Live-Podcast irgendwas Happening macht,
oder? Ich glaube, es gibt zig Livestreams auf YouTube.
Aber so ein Ordinal Explorer, also bräuchte ich da noch irgendwas, um dann zu sehen, was da tatsächlich technisch passiert? Also
du kannst natürlich theoretisch bei uns dann den Blog dir anschauen, wenn du auf die Blogview gehst, aber es gibt zum Beispiel auch jemanden, der auch bei diesem Cat21-Protokoll mitgeholfen hat, auch ein Allmann, der hat mempool.space geforkt und hat es zu ordpool.space gemacht und der hat quasi, das ist einfach eine Kopie von Mempool plus Ordinals Funktionalität. Also da kannst du dann teilweise auch bei den Blöcken die Ordinals sehen und so. Also
zeigt oder das auch live im Mempool die Ordinals
ja.
schon an?
Ja, quasi, die ja. Da? Okay, ja ganz krass. Genau.
Okay. Sonst noch irgendwelche Tipps und Hinweise? Also ich meine, du hast schon die ordinals.com Webseite gesagt, aber was so, wer jetzt tatsächlich interessiert sein sollte an dem Thema? Ich meine, es gehen Leute ins Casino.
Niemanden geben.
Ich mach's nicht.
Es wird niemanden geben, der sich für das interessiert. Was gibt's sonst noch? Oder ordinals.com, das Handbuch ist eigentlich so technisch gesehen und auch so generell, ja, glaube ich, alles, was man erstmal wissen muss. Das muss man erstmal verstehen und dann kann man weitermachen.
Okay. Ich hoffe, wir haben die Fachwörter einigermaßen eingefangen, ja, und diese Diskussion. Also,
ich weiß immer noch nicht, was ein Runestone ist. Könnt ihr
doch
mal
erklären, was ein Runestone ist? Was ist das?
Das ist wieder was anderes.
Ist das wie Nierenstein so auf der Airdrop. Blockchain?
Nee, das ist eine, jetzt kommt wieder, es ist ein Airdrop.
Oh, hat er wirklich gerade das Wort Airdrop gesagt?
Also irgendjemand hat in die Blockchain geguckt, im Januar, glaube ich, so ein Snapshot gemacht und alle Adressen, die mindestens 3 Nicht-Text-Inscriptions hatten, also
Bilder,
Ordinal als Bild oder
also vor Fall allem, es geht so darum, quasi keine BRC20-Token, um die quasi auszuschließen.
Genau, ja, und auf eine Adresse, ne? Da kommt wieder dieses Address Reusage. Und das waren 112.000 Adressen. Und die haben alle so einen Runestone bekommen. Runestone war so eine 4 Megabyte Inscription, ein Block, riesengroß, mit so einem 3D-Modell von so einem Stein, den man drehen kann im Browser.
Yay!
Und das hat dann jemand 112.000 Mal quasi kopiert. 112.000
Mal identisch, mit einer unterschiedlichen Nummerierung.
Und verschickt.
Wie verschickt?
Hat die 112.000 Adressen, hat er diesen Runestone verschickt quasi.
Er kann aber nicht 112.000 4 Megabyte Blöcke.
Nee, ich habe die kopiert quasi. Das ist so ein Delegate quasi, wo ich vorhin erklärt habe, der hat so eine Delegate Transaction. Okay. Und jetzt haben quasi diese ganzen Leute diese Runestones bekommen. Und es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die diese Runestones nicht bekommen haben, die aber diese Runestones wollen. Und die dann wiederum denjenigen diese Runestones abkaufen, die solche Runestones haben. Und deswegen an die Hörer, schaut, wenn ihr irgendwann mal mit Ordinals rumgespielt habt, schaut nach, ob ihr so ein Runestone bei. Ich finde, wir haben zum Beispiel in Berlin auf dem Meetup jemanden kennengelernt, der hat so einen gefunden und der hat sich dann mega gefreut, weil den konnte er halt dann verkaufen.
Und momentan irgendwie 0,07 Bitcoin, weiß nicht, 4.000 What? Euro oder so.
Das sind 7 Millionen Satoshi.
Ja. Und ach komm, das ist doch Quatsch. Das Versprechen, ja, und es gibt 112.000 davon.
Ja. Und wie geht das denn?
Das Versprechen ist
ich glaube, die meisten können einfach nicht mehr recovered werden, weil das irgendwelche Adressen sind, wo Leute rumgespielt haben und die Keys nicht mehr haben oder gar nicht wissen, dass sie diese Dinge haben. Ja.
Oh, es gibt wirklich jemanden, der so viel Geld dafür bezahlt, für etwas, von dem es 112.000 Stück gibt?
Ja, das gibt's, weil das Versprechen ist, es wird dann wieder ein Snapshot geben, jemand guckt auf die Blockchain, welche Adresse wie viele Runestones hat. Und dementsprechend kriegt diese Adresse dann
irgendwelche Runes
in
genau.
Zukunft. Also sozusagen, die Hype Leute generieren. Anheizen, Hype generieren, für die Runes schon eine Möglichkeit haben, dass du irgendwie was mit Runes machen kannst, bevor es die Runes überhaupt gibt. Sozusagen ein Token für die Runes.
Genau.
Die Runes-Token.
Genau. Also
diese Folge dürfen wir nie veröffentlichen.
Wir müssen
die einfach löschen.
Es ist halt Next Level Bitcoin Shitcoining.
Vollgas. Ja.
Das ist.
Und wenn irgendwas mit Bitcoin passiert oder wenn irgendwie dann alles down geht oder so, ihr wisst, wer verantwortlich ist, ihr könnt euch jederzeit an uns wenden. Oh, bitte keine Fred Gewalt.
Guckt so ein bisschen. Der müsste das Gesicht jetzt sehen. Er weiß nicht so richtig, worauf er sich da eingelassen hat.
Die Global Response GmbH übernimmt die Frage.
Ha, okay, also ihr seid schuld. Das ist gut zu wissen.
Okay, ich denke, ein kleines Recap wäre trotzdem nochmal gut. Also Ordinals und Runes sind getrennte Sachen. Runes startet jetzt zum Halving. Das ist alles künstlich. Beides ist sowieso künstlich. Das eine Bitcoin macht jetzt nochmal noch mehr Token drauf, die man dann, mit denen man Sachen machen kann, ob man will oder nicht. Und keine Ahnung, die man verschicken kann. Also Fungible Token und Ordinals ist mehr Non-Fungible Token. Mhm. Das ist der Hauptunterschied. Mhm. Ne? Und jetzt ist dann wenigstens, kommt dann noch jemand um die Ecke mit irgendwas?
Mit Sicherheit wird dann irgendjemand noch mehr was oben drauf bauen, der dann die Rune R20 baut oder so.
Es ist doch jetzt Bullmarkt. Im Bullmarkt muss immer ein neuer Scam erzeugt werden. Also ich meine
was ist denn eigentlich für den aktuellen, was ist die nächste Stufe an Scams?
Wer ist das? Layer 2 auf Bitcoin. Ich habe neulich hat irgendjemand veröffentlicht, so eine Liste. Es gibt 40 Layer 2s auf Bitcoin. Ich kannte nur so eins. So Lightning. Und dann gibt es aber noch.
Es gibt so viele.
Layer 2s sind aber alles irgendwelche Firmen, die irgendwelche absurden Dinge mit meistens mit irgendwelchen Tokens und so machen. Ich glaube, das ist die neueste Sau, die durch die Store getrieben wird. Sehr, sehr wild.
Bei neueste, wir können ja nochmal zusammenfassen. Am Anfang waren die Altcoins, ne? Dass man sagt, man macht eine komplett neue
ICOs.
Kamen dann ICOs oder kamen dann die Bitcoin-Klone, Bitcoin-Gold und Bitcoin?
Das ist doch relativ gleichzeitig.
Litecoin und so war ich ziemlich früh. Filecoin, Litecoin.
Das sind ja die Altcoins. Es gibt 1 Million verschiedene Bitcoins. Ne?
Also
Bitcoin,
Forks,
Bitcoin, Diamond. Nee, einfach nur so der Name Gold, wurde so.
Bitcoin Cash,
das
Bitcoin
der Trend
Diamond. Das war gleichzeitig, das war die Forks. Die waren gleichzeitig mit 2017. Das war alles im 2017er Bullrun. Also im 13er Bullrun waren Shitcoins, also original Altcoins, Shitcoins. Und dann im 17er gab es ICOs und Bitcoin-Klone.
Ah, okay.
21 war DeFi und NFT. Und jetzt kommt das neue. DeFi und NFT auf Bitcoin und Layer 2s auf Bitcoin. Glaube ich, ist der neueste.
Okay. Ja,
vermutlich. Vielleicht denkt sich noch jemand was Neues aus.
Also, wenn ihr ganz viel Geld verlieren wollt, das ist der heiße Scheiß. Der
kauft all diesen heißen Scheiß.
Mhm. Und vor allen Dingen versilbert eure Privatsphäre.
Ja, wirklich.
Sucht diese Satz, die ihr nicht finden werdet. Gut, das Cat 21 hatten wir erklärt. Ach, ich glaube, wir haben alles erklärt.
Wer
es jetzt nicht verstanden hat.
Keine Fragen mehr.
Und wer noch Fragen hat, es gibt jetzt auch immer ein Ordinals Meetup in Berlin. Jeder vierte Dienstag im Monat.
Es gibt doch keine Tage mehr in Berlin, wo nichts ist. Du hast auch irgendwelche Mining Meetups. Du hast verschiedene reguläre Bitcoin Meetups. Du hast Socratic Seminar.
Holzmarkt 21 Meetups und was auch immer.
Es gibt auch bald ein Ordinals Festival in Potsdam. 3 Tage.
Techno
und Ordinals, haben wir aber nichts mit zu tun. Wird nicht von uns organisiert, aber von.
Aber wir sind dabei.
Genau, wir helfen ab. Wir helfen auf jeden Fall technisch mit,
Sehr gut.
Okay. Wir werden einen Link in die Shownotes packen. Irgendwie, glaube ich, werden das viele Links bei dieser Folge werden. Also, wenn ihr Lust habt.
Für jeden einzelnen Dickbad einen Link.
Ja. Und irgendwann machen wir mal eine Folge und dann unterhalten wir uns über sinnvolle Anwendungen von Ordinals. Da gibt es ja so viele.
Ach so. Das hat uns noch gespielt.
Ich bin gar nicht sofort gekommen.
Okay. Naja.
Es wurde alles zensiert. Also alles, was in dieser Folge nicht vorgekommen ist, es liegt daran, dass wir Christoph zensiert
haben. Gut, ansonsten bleibt noch die Ankündigung auch, denn wir haben ja
Los Wochos.
Und wir müssen ja auch, die Los Wochos haben sich ja auch daraus ergeben, dass wir diesen finalen Termin für die 100. Richtig. Folge haben, am 25. Mai in Berlin. Und wir jetzt natürlich auch bis zur Folge 100 noch kommen müssen. Also es war jetzt nicht die letzte Folge in den
Los Wochos.
Das stimmt, wir haben noch gar nicht richtig Tickets geschillt und so. Machen wir jetzt noch gar nicht. Also,
nee, wir werden.
Vielleicht können wir die als Ordinals.
Shitcoiner.
Die Gefälschten werden dann irgendwie.
Ja.
Wir sind noch dabei, das alles zu erstellen. Also merkt euch den Termin 25.05. in Berlin und bald startet der reguläre Ticketverkauf oder das Ticket verschenken oder wie wir das auch immer machen werden.
Das Ticket-Sniping.
Ticket-Sniping.
Du könntest theoretisch wirklich die Tickets als Ordinals verkaufen. Ja? Könntest du eine Parent-Inscription machen quasi, die du quasi sagst, die Leute, wo du halt Metadaten reinschreibst, ja, das und das Event und die ganzen Tickets machst du quasi als Child-Inscriptions, die sind dann quasi beide vom selben Private Key, dann können die Leute quasi zuordnen, okay, ist es jetzt wirklich von dir oder nicht.
Aber
dann
müsste jedes Ticket, müsste eine On-Chain-Transaktion zumindest.
Nee, musst du nicht. Du kannst es eben mit diesem Badge
Ding machen. Ja, also ich könnte machen, ein Output-Deal sozusagen, ich könnte, okay.
Und dann
bin noch nicht so sicher, ob wir das machen.
Die Holy Dogs Token rausbringen.
Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me.
So.
Fuck you, I won't do what you tell me.
Gar nichts müssen wir.
Ich will auch so Knöpfe.
Ja. Nee, also, wolltest du noch was sagen, Stefan?
Nee, ich wollte auf keinen Fall mehr sagen. Ich will nie wieder was sagen.
Ich auch. Ich falle jetzt in Schweigen bis zum Halving.
Halvening.
Das wollte ich noch sagen. Das heißt Halvening.
Okay, wir haben es soweit.
Ich glaube, die nächste Folge der Lost Wochos ist nach dem Halvening. Richtig?
Das wird sein. Ja, die wird auf jeden Fall erst danach erscheinen. Wir werden sie auch danach erst aufnehmen.
Wenn es dann die Welt noch gibt.
Ja,
bestimmt. Stimmt. Gut, es war ein bisschen länger, aber es war, glaube ich, ganz amüsant. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, schickt gerne einen Boost oder meldet euch auf anderem Wege. Und ansonsten vielen Dank. Christoph und Freak, dass ihr zu uns gekommen seid, von eurem VC-Money euch ein Bahnticket gekauft habt,
um hier zu kommen. Ich hoffe, erste Klasse.
Scheiße, stimmt, ich hab's vergessen.
Und genau. Vielen Dank, dass ihr da wart und das erklärt habt. Wir werden alle gespannt auf das Havening gucken, auf den Blog, was da passiert und natürlich auch hier das dann nochmal zusammenfassen, hoffentlich. Nächste Folge wird wieder auch in eine ganz andere Richtung von Token gehen, die in gewisser Weise sind. Ja, also wir wollen da noch nicht zu viel verraten. Ihr wisst nur, es sind...
Los Wachos.
Das ist eigentlich gut zu Kuba gepasst.
Los Wachos. Das stimmt. Du hattest 5 Los Wachos auf Kuba. Okay, damit haben wir es für diese Folge und wir gehen jetzt essen. Ja,
das muss eine gute Folge sein. Ich habe lange nicht mehr so viel gelacht.
Ich glaube auch. Ich glaube, dass der Linoleumduft ist.
Ich glaube, der ist weg. Ja. Jetzt ist ganz ein anderer Duft hier.
Ist abgedampft. Ja, jetzt riecht es ein bisschen shittiger.
Ach, ja. Jetzt riecht es nach Scheiße.
Gut, das war ein gutes Schlusswort. Macht's gut. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Tschüss. Thank you.